Nach dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge von Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen und normalerweise verkostet man jede Woche einen Wein und der eine weiß nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Heute gibt es aber wieder eine Sonderfolge.
Ganz genau. Und zwar in Kooperation mit dem Patrick Hartmann, dem Genussmentor. Schön, dass du da bist. Wir werden heute viel über Wein und Käse reden.
Herrlich.
Einiges dazu lernen, schätze ich mal. Und dann wird uns der Patrick so ein bisschen erzählen, was er als Genussmentor eigentlich so macht.
Schön, dass du da bist, Patrick.
Ja, voll.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
Danke dir. Danke dir vor allem für das, was da jetzt vor mir auf dem Tisch steht. Käse.
Yes.
Und Wein. Sollen wir den gleich mal einschenken?
Ich schenke mal Wein ein.
Sehr gut.
Der Geruch ist jedenfalls schon mal angenehm.
Der Geruch ist sehr gut. Im Normalfall haben wir ja nur Weinglaseln da stehen und kein Käse dabei. Also ich finde schon, dass das was war, was wir eigentlich öfter machen können, Michi. Ich finde das gar nicht so schlecht.
Ja, sicher machen wir das öfter.
Wundervoll.
Also,
ein paar der Weg sehr für mich zwar von Oberösterreich daher, aber ich kann ja einen Käse. Ich muss ja nicht immer da sein, geht ja mit Käse auch.
Ja, wir nehmen die auch. Sehr schön, wir haben tatsächlich was Offenes im Glas. Also wir kriegen heute noch einen Wein blind.
Genau, so aber das kommt erst.
So wie es die Regel besagt quasi, aber das kommt erst. Jetzt haben wir mal offen und zwar sehr, sehr schön Herbert Zillinger, aber ein altes Etikett, das sagt uns, das ist ein bisschen gereifter.
Genau, es ist Vogelsang, Grüner Veltliner 2014. Ich habe das gerade vorher erspäht am Etikett. Und
geil.
Jetzt schauen wir uns das gleich mal an.
Ah, das ist schon sehr schön.
Das reift halt einfach auch so
ja,
gut.
Voll.
Du hast da im Glasl schon dieses richtig schön goldene. Ich finde, das sagt er schon mal, okay, ein bisschen Reife muss das wohl haben.
Voll, trotzdem hast du eine schöne Frische drinnen, finde ich, in der Nase schon.
Nase, mega kräutrig natürlich.
Voll. Wie immer, gerade gereift, ödere Jahrgänge, Herbert Zillinger, immer diese unfassbare Würze, diese Frische da drinnen. Und dann am Gaumen schon dicht, schon ein bisschen mehr Druck, aber halt voll schön gereift. Schöner Grip.
Steht sehr, sehr gut da jetzt.
Voll.
Ja, vor allem diese einzigartige Spannung und das Straffe, die Säure einfach. Ja, das ist, und es liegt natürlich auch am Jahrgang.
Ja, 2014.
War nicht der Wärmste. War nicht der Wärmste und wahrscheinlich einer der verschrierendsten. Aber genau das macht es aus.
Voll. Ja, 2014 immer wieder eigentlich ein Mega-Jahrgang, wenn man das heute trinkt. Voll verschrien, aber ist eigentlich sehr, sehr geil. Jetzt haben wir zuerst schon mal den Wein getrunken. Hätten wir eigentlich zuerst den Käse kosten sollen oder wie ist die Reihenfolge quasi?
Nein, es ist nicht so tragisch. Wir haben... Die Frage ist immer eher mit Rinde oder ohne Rinde.
Mhm.
Das ist beim Wein und Käse kombinieren immer eine sehr interessante Frage, weil wirklich? Die Rinde manchmal, kommt jetzt darauf an, wenn es jetzt wirklich ganz ein weicher Käse ist, so wie der jetzt, dann macht es überhaupt nichts. Aber je kräftiger und fester die Rinde ist, da empfehle ich schon einmal zumindest, dass man beides probiert.
Ah,
also, dass
ja,
man wirklich sagt, okay, man tut die Rinde einmal weg. Über das kann man generell diskutieren. Man kann über das wahrscheinlich so lange diskutieren, als wie über Verschlüsse einer Weinflasche. aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, weil die Rinde durch die Intensität sehr störend sein kann. Auch nicht nur vom Geschmack, auch von der Haptik her im Mund.
Ja.
Und ja, Wein und Käse kombinieren ist eine ordentliche Aufgabe. Und wenn man alle etwaigen Störungen beiseite legen kann, dann ist der Genuss am höchsten.
Ja, klar.
Definitiv.
Das macht sehr viel Sinn. Ich finde es gut, dass es kein Fauxpas ist, da die Rinde wegzugeben bei manchen Käsen. Ich meine,
ja,
beim allerersten da jetzt wäre es wahrscheinlich nicht der Fall. Erzähl mir mal ein bisschen was darüber und darf ihn schon kosten.
Ja,
so
genau.
Natürlich.
Ja,
wir haben ganz was Besonderes mit. Natürlich, wir haben halt lauter besondere Sachen, weil es alles einzigartige, handwerklich hergestellte Käse sind, wo sehr viel Leidenschaft und Tradition dahinter steckt. Das ist jetzt ein Käse aus Südwestfrankreich, eigentlich aus Nähe Baskenland. Ja, aus Baskenland verbindet ja Frankreich und Spanien.
Mhm.
Und von dort, da gibt es sehr viel Ziegen und Schafe. Und die Bauernfamilie, wo dieser Käse herkommt, der Name ist Saint-Joseph, die haben sehr viel Ziegen und Schafe, produzieren Ossau ihrer Tee. Das ist das Massiv, Iraty-Massiv unten in Frankreich. Und dort werden so 4-5 Kilo schwere Halbhartkäse aus Schaf- und Ziegenmilch hergestellt.
Mhm.
Ossau ist ein reiner Schafkäse. Es gibt dann auch noch Bidalo. Das ist eine neue Kreation von der Familie. Das ist eine Mischung aus Schaf- und Ziegenkäse, aber ähnlich von der Machart. Mhm. Und sie haben zusätzlich ein paar Kühe. Und das Einzigartige bei diesem Käse ist, dass Kuhkäse mit Ziegenkäse vermischt ist. Und zwar so geschichtet wie so ein klassisches Milfeu, getrennt durch eine Ascheschicht. Und das macht ihn sehr einzigartig.
Man sieht es dem Käse an, dass er Schichten hat.
Voll.
Aber ich finde, das funktioniert extrem gut gemeinsam.
Ist mega. Ja, also ich finde das auch gerade extrem faszinierend. Das ist große richtig Freude. Gut.
Und da hat er eine richtig schöne Frische auch
noch,
ne?
Genau. Ist auch noch relativ jung. Man sieht es an dem sehr topfig. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein kreidiger Kern, aber es ist nur eher ein topfiger Kern.
Ja.
Das ist immer schon nur ein Zeichen. Hat natürlich auch was mit Temperatur zu tun, aber grundsätzlich ist es ein Zeichen, dass der Käse noch eher jung ist.
Genau. Sehr gut.
Dann kann man sich gleich mal komplett einlegen. Absolut. Das ist richtig geil.
Und dann kannst du mal den Wein dazu probieren. In der Kombination ist das nur mal was anderes. Vielleicht ganz interessant, die Asche. Die Asche hat ja auch sehr lange Tradition. Früher hat man es genommen, weil es natürlich antiseptisch ist. Das heißt, es war eine gewisse Schutzschicht gegen Bakterien. Und wenn die Asche rundum, es gibt sehr viel Käse, wo die Asche rundherum ist, da hat man es genommen, damit man hat nicht so viele gute Kühlmöglichkeiten gehabt früher. Klar. Und damit man eine ordentliche Rinde zusammenbringt und auch, dass während der Reifung nichts passiert, hat man mit Asche, so ganz normale Holzkohlenasche, gearbeitet. Und natürlich wird es heutzutage sehr oft als Stempel, als Siegel, als Wiedererkennung in gewissen Käse einfach und aus Tradition auch gemacht, ja, definitiv.
Sehr schön. Sehr schön.
Das Pairing funktioniert sehr, sehr gut.
Ich finde auch.
Finde ich richtig cool.
Ich finde den Wein absolut spitze. Jetzt wissen wir natürlich als Insider-Information, dass du vor ein paar Stunden gerade noch beim Herbert Zillinger gesessen bist.
Das ist richtig, ja.
Einem sehr Winzer, gut. Den wir ja auch sehr, sehr lieben. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, Patrick, wie bist du zu diesem ganzen Wein- und Genussthema gekommen?
Das ist eine gute Frage und eine, die ich wahrscheinlich nicht relativ schnell beantworten kann.
Das ist in Ordnung, wir haben Zeit.
Aber wir haben die Zeit, das ist sehr schön.
Wir haben da noch ein bisschen Käse vor uns, es gibt noch Wein.
Genau, also. Ich snack dabei ein bisschen weiter da.
Erzähl mal.
Die Zuschauer können das nicht sehen, aber es steht in der Mitte ein Saisonkäse, den es jetzt gerade gibt, und zwar Mont d'Or in der Schweiz als Vacherin-Mont d'Or. Und wir müssen jetzt so lange rennen quasi, bis dass der perfekte Temperatur hat zum Essen. Also haben wir eh wirklich Zeit. Ja.
Perfekt.
Sehr schön. Also ich bin zum Käse gekommen und zum Wein, eigentlich als erster zum Wein. Und das Ganze über Kulinarik, übers Essen, weil ich ein klassischer Heferlgucker war, immer noch bin. Und meine Großmutter und meine Mutter sehr viel gekocht haben und ich da eigentlich schon mit 12, 13 in Berührung gekommen bin mit dem Thema Essen. Gegessen habe ich immer schon gerne, aber gekocht natürlich auch. Und zusätzlich ist mein Onkel ewig lang in der Gastronomie, in der Küche tätig und hat mir eigentlich von Anfang an, das war so unser gemeinsames Hobby, mitgenommen in die Restaurants.
Ja,
sehr, sehr cool natürlich.
Genau.
Ja, es ist für mich immer spannend, wie andere Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen so zum Wein finden, weil das für uns trotzdem nur mal gefühlt so ein ganz kleines Stückchen weiter weg ist als für die Bewohner anderer Bundesländer.
Ja, das ist richtig.
Wir haben es ein bisschen weiter zum Fahren bis in die Weinregionen. Ich meine, Österreich, Oberösterreich, das wird jetzt langsam, aber sicher eher ein bisschen mehr zumindest. Aber in die richtigen Weinregionen haben wir halt ein Stückchen zum Fahren. Das heißt, dieser Berührungspunkt, der automatisch da ist bei anderen Leuten, ist bei uns einfach ein bisschen weiter entfernt im Normalfall. Aber das heißt, bei dir war es einfach wirklich Familie, die schon immer, ich würde jetzt mal sagen, genussaffin war, kochaffin, kulinarikaffin und dann ein Onkel, der dir wirklich mitgenommen hat zum Essen.
Genau, wir sind in sämtliche Restaurants auch schon gehoben. Angefangen hat meine erste große Erkundung, war tatsächlich das Tangelberg in Forchdorf beim Rainer Stranzinger.
Ja. Mhm.
Und da war ich total getriggert und geflasht und das hat eigentlich so mein Interesse auch geweckt, da tiefer einzutauchen. Und eins muss man auch ganz klar sagen, in meiner Jugend hat gerade ein gewisser Jamie Oliver angefangen, das hat ein gewisser Tim Meltzer angefangen, im Fernsehen zu kochen, Kochbücher zu schreiben. Und diese Mischung aus jahrelangen Restaurantbesuchen und die Kochbücher und daheim viel ausprobieren, Ja, ich habe dann einmal so Ausflüge gemacht in die Küchenschlacht im Fernsehen. Und ja, es hat dann einmal so einen Hobby-Koch-Contest gegeben von der BÖG in Wien. Mhm. Ja, das war auch ganz spannend. Und ja, da habe ich mich ausprobiert in der Jugend. Und
aber das heißt, das war alles, wie du irgendwie 15, 16 warst, oder wie?
Genau, 15, 16, 17. Ich habe dann sogar am Wochenende, also unter der Woche ganz normal in der Firma gearbeitet, am Wochenende dann auch im Restaurant mal über 2-3 Jahre immer wieder mitgeholfen, ausgeholfen. Und da habe ich auch ziemlich viel gelernt. Und ja, und so habe ich mein Wissen und auch mein Können und vertieft und meine Neugierde ist bis heute geblieben.
Was war denn so dieses erste richtig große Kulinarik-Erlebnis, das erste richtig große Restaurant-Gastro-Erlebnis, das du für die noch immer in Erinnerung hast? So das erste Mal, wo du gedacht hast, boah, das ist spannend.
Eins, was ich nie vergessen werde, ist der Didi Dorner. Mhm. Damals in, ich verwechsel es immer, Groß-Gmain. Nein. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wo das war. Aber es war schon Steiermark und nun nicht mehr Oberösterreich und schon Steiermark, also irgendwo da in der Gegend. Mhm. In sein orangen Koch-Outfit. Und also ein mega Showman auf jeden Fall, aber die Küche war unfassbar. Und da war ein Kalbskopfgericht dabei, das werde ich nie vergessen. Also das war sicher ein Erlebnis, das mich nachhaltig geprägt hat, ja, definitiv.
Mhm. Hast du nachgeschaut, ob es Groß-Gmain ist?
Ich habe es nicht gefunden, es ist auf jeden Fall nicht Groß-Gmain, aber mehr kann ich auch nicht
sagen. Nein, Groß-Gmain ist in Salzburg, glaube ich. Aber ja, wir werden vielleicht noch drauf kommen im Laufe der Zeit. Das ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall war es halt einfach sehr beeindruckend. Es war dann leider ein sehr kurzes Gastspiel. Und ja, mittlerweile kocht er in Graz, glaube ich. Ja. Okay. Genau. Aber wir waren auch dann, ich habe auch sehr viel von der Firma aus dann organisiert. Wir waren dann beim Hans Haas im Tantris. Mhm. Und wir waren damals 8 Leute, er hat unser eigenes Menü gekocht.
Okay, geil.
Und ja, ich habe durch Firma einen sehr, sehr guten Weg immer zu den Obauers nach Werfen gehabt. Mhm. Das ist für mich der Inbegriff von Leidenschaft und von
absolut.
Bescheidenheit gleichzeitig und Kochkunst und Gastfreundlichkeit. Und das sind schon so prägende Sachen, ja, definitiv.
Jetzt hast du jetzt schon ein paar Mal so gesagt, ja, mit der Firma. Das muss ich, glaube ich, noch mal kurz ausführen, wo du dann gearbeitet hast oder was, in welcher Branche du warst. Und meine Frage dazu auch, hast du jemals dann überlegt, wenn du mit 13, 14, 15 schon eigentlich Interesse gehabt hast an dem Thema, einfach in die Gastronomie zu gehen, also irgendwie Koch zum Lernen?
Vielleicht zu meiner Vorgeschichte als Erster. Ich habe eine ganz normale Lehre gemacht bei uns in Oberösterreich, in Wels, beim Sanitär- und Heizungsgroßhändler, bei dem ich dann letztendlich fast 23 Jahre gearbeitet habe. Auch mit großer Leidenschaft. Eine ganz tolle Firma. Und mich hat nebenbei dieses Genussthema, das Kochen, das Kulinarische eigentlich nie auslassen. Darum habe ich auch teilweise auch im Restaurant gearbeitet, ausgeholfen, gekocht, auch daheim immer wieder gekocht, Kochkurse gegeben und einfach viel Leute bewirtet da, weil es mir Spaß macht. Aber ich bin ein großer Familienmensch und habe sehr bald meine eigene Familie gegründet und wollte mir immer dieses Hobby-Genuss bewahren als meine Leidenschaft und habe ein bisschen immer den Respekt gehabt, dass mir das dann nicht mehr so Spaß macht irgendwann einmal, wenn ich das beruflich mache. Mhm. Natürlich sind dann die Arbeitszeiten dazugekommen.
Nicht weil Gastro-Arbeitszeiten.
Und nachdem mir das mein Job so extrem taugt hat, habe ich dann auch nie überlegt, weil ich habe ja beides super verbinden können. Mhm. Genau. Bin dann irgendwann zum Wein gekommen und dann hat das eine das andere ergeben.
Wie ist das gegangen?
Genau, beim Wein spezifisch. Wann ist das wirklich dazugekommen, so richtig?
Wie gesagt, zuerst, ich war mit meinem Onkel sehr viel unterwegs und ich bin eigentlich immer mit dem Auto gefahren. Hab nie was getrunken, weil man das Essen immer fokussiert aufs Essen und auch konzentriert. Aber es hat einmal einen Besuch gegeben. Das Restaurant gibt es leider auch nicht mehr in Meierling, der Heinz Hanna. Und da gibt es eine ganz witzige Geschichte, aber die, vielleicht reden wir dann nachher drüber, lasst es mich nicht vergessen. Auf jeden Fall war das ist mein erster Berührungspunkt mit Wein und Käse generell. Aha. Es war ein Sommelier, von dem ich bis vor kurzem nicht gewusst habe, dass er das war, der damals im Restaurant war. Und ist zu uns gekommen, wir haben das Menü gegessen, so wie wir es immer da haben, das große Menü, wir sind zwei große Männer gewesen, das haben wir vertragen. Und Hauptgang war Taube, weiß ich auch noch, wie man es heute gewesen war. Es war 2010 oder 2011, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe das Menü daheim, da steht aber das Datum nicht drauf, sondern es steht irgendwas von einer Sonderausstellung 2009 bis 2010 drauf, also es muss irgendwo um den Dreh gewesen sein. Und der Sommelier ist gekommen und hat gesagt, zu dem Taubengang, er hat eine Weinempfehlung, es war ein Pinot Noir dazu. Und das ist so passend, das schmeckt so gut, das müssen wir unbedingt probieren. Ja. Und ich habe davor von Wein, also wir haben den auch nicht getrunken in der Jugend, ganz wenig, ja, vielleicht Cola Rot oder Cola Weiß.
Klassische
Oberösterreicher.
Du kommst jetzt nicht unbedingt zu Feinwein.
Genau. Unbedingt. Und wir haben das gemacht und er hat das super präsentiert, in einem sehr schönen Glas eingeschenkt aus der Karaffe oder aus dem Dekanter und hat erzählt, wo das herkommt, welche Aromen der Wein hat, wie das schmeckt und warum es so gut zur Taube passt. Das hat mich schon mal begeistert. Und habe ich das gekost und habe gerochen und habe ein bisschen was nachvollziehen können. Durch das, dass ich schon einen geschulten Gaumen vom Essen gehabt habe und vor allem auch die Nasen, habe ich das nachvollziehen können. Und das hat mich total begeistert. Und ich glaube, dass ich irgendwie zwei Monate später das Basisseminar auf der Weinakademie in Linz damals besucht habe. Ah. Weil mir das war so ein Zweitagesseminar, weil mich das einfach interessiert hat.
Das heißt, das hat dich einfach so geflasht damals, dass du gesagt hast, so, ich muss da jetzt weiter rein.
Genau, das war der Grund.
Aber ich finde es gut, dass du gleich gesagt hast, so, wo kann ich mich hier weiterbilden?
Ja, genau.
Basisseminar Weinakademie, das klingt richtig, let's go. Ja,
genau. Und dann bin ich da drinnen gesessen und habe mir gedacht, ja, eh nicht, weil es ist dann natürlich schon viel Aromarat und Geruch beschreiben und Herkunft beschreiben. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, weiß ich jetzt, kenne ich mich ein bisschen aus, das war's.
Ja, wahnsinnig sexy ist das halt nicht, wenn du da als Außenstehender dazukommst und eigentlich wirklich Interesse an dem Thema hast und dann kriegst halt so, passt, du ordnest alles in irgendwelche Kategorien ein. Im Endeffekt, alles, was du sagst, wenn es nicht genau die Kategorie ist, ist einmal falsch. Schwierig.
Ja, es war tatsächlich, man muss das ja ganz offen und ehrlich sagen, es war dann schon harter Tobak. Aber natürlich mit jedem voranschreitenden Seminar dann, ja, es hat ja dann nicht aufgehört, so wie ich mir gedacht habe, sondern es ist weitergegangen, dann wird es schon besser. Aber natürlich als Außenstehender gebe ich da vollkommen recht und das ist auch ein Mitgrund wahrscheinlich, warum wir jetzt gerade da sind, wo wir sind, weil es einfach nicht so leicht und schnell und sexy und fancy von der Hand geht. Ja. Man muss sich damit auseinandersetzen. Ja.
Ja, einerseits natürlich gebe ich da vollkommen recht. Ich glaube halt auch, dass diese Herangehensweise mit dem ultimativen Schubladisieren, das ist halt im Moment auch gar nicht so spannend für die Leute, glaube ich. Also ich glaube, es braucht halt diesen offenen Zugang oder offeneren Zugang, dass man nicht schon im ersten Seminar, wo man sitzt, eigentlich so eine Einteilung kriegt, die schon einerseits uralt ist und andererseits halt so jeden eigentlich ein bisschen einschüchtert.
Das stimmt, da gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Ja. Also das ist jetzt 15 Jahre aus wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber natürlich kommt man da ein bisschen mehr.
Es ist leider sehr ähnlich, würde ich jetzt einmal sagen.
Ich denke auch, dass sich nicht so viel geändert hat. Das sind nach wie vor sehr rigide Strukturen, mit denen da gearbeitet wird. Es werden natürlich trotzdem mehr Weine reinbracht. Es kommt da einfach darauf an, welchen Lektor, welche Lektorin du da sitzen hast vor dir.
Cool.
Wie die das angehen und machen, aber das Prüfungssystem ist dann trotzdem einfach das Gleiche. Ich glaube, das hat sich wirklich nicht geändert und das heißt, du kriegst zumindest einmal diese Strukturen vermittelt. Und natürlich ist es immer schön, wenn du ein bisschen Strukturen lernst, damit du deine Gedanken so ein bisschen in Bahnen lenken kannst. Aber gleichzeitig ist es halt schwierig, die Leute wirklich, die sich nicht komplett dafür interessieren, an sowas ranzuführen, ohne dass es sofort einfach fad ist und halt staubig.
Ja, das stimmt.
Also, wann habe ich das Basisseminar gemacht? Vor vier Jahren mittlerweile, genau, sowas in die Richtung.
3,5, 4 Jahren muss es gewesen sein. Ne?
Und also da habe ich ja schon totales Interesse gehabt, Ahnung natürlich keine, aber totales Interesse an dem Weinthema. Und ich bin da drin gesessen und habe mir gedacht, ich bin eigentlich der ärgste Volltrottel da. Also alles, was ich immer irgendwie zu dem Wein denke, das war falsch. Das war in dem engen Korsett, hat es das alles nicht gegeben. Also da war halt so, ja passt, du verkostest was und dann riechst eine. Und alles, was ich da gerochen hätte, war einfach, also es war so weit weg von allem, was da jetzt da an Schubladen da aufgemacht worden ist, dass ich mir gedacht habe, ja passt, dann sage ich halt lieber nichts.
Und das ist halt schade, ne?
Das ist natürlich total schade.
Ja, weil es vor allem auch viel bereichernd war.
Genau, es total war bereichernd. Ja. Und ich glaube, es würde einfach die Leute viel eher an das Thema binden, wenn du da am Anfang, weil es ist doch wurscht, was du am Anfang zu dem Wein sagst. Wir können ja darüber diskutieren, in welche Richtungen das geht und warum du vielleicht sagst, das riecht für mich nach XY. Aber bei mir war das genauso, du hast dieses Aromenrad und du musst jetzt da diese Einteilungen finden quasi und dann nicht selber überlegen, nach was das für dich jetzt eigentlich riecht.
Wobei es bei mir nicht ganz so arg war. Ich und mich haben ja unterschiedliche Kurse gemacht. Ich habe dann, glaube ich, 2 oder 3 Jahre früher gemacht als du. Und dann den Aufbau 1 halt auch noch. Und der Basiskurs ist relativ, so wie du das jetzt erklärt hast, beim Aufbau 1 war gefühlt einfach mehr Platz und mehr Bewegungsspielraum und mehr Möglichkeit. Es war aber ein anderer Lektor. Also ich glaube, es ist schon einfach sehr
unterschiedlich davon. Es ist auch mehr Zeit.
Ja, klar. Ja.
Und es kommt natürlich, wie immer, das ist in der Schule, das ist auf der Uni, es kommt natürlich darauf an, wer bringt den Inhalt wie. Klar. Und wer weckt das Interesse? Ja? Und ich habe in meiner Zeit sehr viele verschiedene Lektoren gehabt und ja, also das ist hundertprozentig so. Mhm.
Yes. Aber das heißt, du bist traumblind. Du hast dir das Vollgas geben.
Ich habe das unerwarteterweise aufgrund einer Gruppendynamik dann durchgezogen. Also Aufbau 1 habe ich dann in Krems gemacht. Aha. Nein, Blödsinn. Aufbau 1 habe ich noch in Rust gemacht, Aufbau 2 habe ich in Krems gemacht. Und da ist dann eigentlich das so gewesen, dass kleine Gruppen, 5, 6, schätze ich mal, gesagt haben, hey, wir machen einen Weinakademiker. Und ich habe gesagt, ihr spinnt. Warum? Und dann habe ich gesagt, okay, ja, passt, ich mache auch mit. Und so ist es dann zustande gekommen. Und da muss ich dann schon sagen, da hängt es dann sehr stark auch von der Gruppe an. Also da ist dann wirklich eine Gruppendynamik entstanden. Wir haben uns regelmäßig gesehen, wir haben viel verkostet. Wir haben die Gastronomie rund um Rust kennengelernt, weil du musst dann mal zuerst schauen, dass den Rust im Jänner Restaurant, wenn es das offen hat.
Ja, okay.
Das ist meistens dann der Stiegl Max waren.
Yep.
Aber das war auch immer sehr lustig.
Ein schlechter Gang.
Und das, also die Zeit möchte ich echt nicht missen. Ja. Die Prüfung war natürlich, die Prüfungen, vor allem die Unit 3, das ist dann schon eine ordentliche Challenge, vor allem für einen Menschen wie mich, der jetzt nicht unbedingt vor Struktur strotzt. tatsächlich ja, gehört einfach alles dazu, ein Klick bei den Fragen. Ein bisschen was lernen muss man schon, so ist es nicht.
Ja, sicher.
Und aber auf jeden Fall eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Also das ist wirklich so, definitiv.
Ja, gerade dieses gemeinsam Verkosten, genau, ist etwas absolut Cooles. Voll. Das machen wir, glaube ich, alle an diesem Tisch extrem gerne. Und ich finde, es ist, gerade wenn du irgendwo reinwachst in irgendein Thema und dann hast Leute, die mit dir gemeinsam da reinwachsen, das ist doch absolut toll. Mhm. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber das heißt, geprüfter Weinakademiker hier.
Ja.
Sehr gut. Soweit uns wenig braucht, Michi. Tja.
Nein. Das wird nichts mehr, glaube ich.
Nein, ich glaube auch nicht, dass sie das noch ausgehen wird.
Da war die Gruppendynamik nicht gut genug bei uns.
Wir haben es nie bis zur Gruppendynamik geschafft, tatsächlich. Das ist das Problem.
Richtigerweise. Nein, wir haben wirklich heute noch teilweise, also es haben natürlich nicht viel, ich glaube, durchgezogen. Wir waren irgendwie zu 5 oder so von 40, die es durchgezogen haben, weil es halt einfach Zeit beansprucht und, wie gesagt, man viel verkosten muss und viel vor Ort sein muss.
Ja, stimmt.
Aber wir haben immer noch Kontakt und es sind teilweise auch Reisegruppen und Verkostungsgruppen daraus entstanden. Also
ja, sehr cool.
Absolut toll.
Ah, das ist natürlich ein schöner Teil von dem Ganzen. Und du hast jetzt von deinem ersten richtigen Bezugspunkt zum Thema Wein geredet. Hat es was für Käse auch gegeben, so einen speziellen Moment?
Ja, und der war tatsächlich im gleichen Restaurant am gleichen Abend.
Einfach 3 Gänge später.
Noch der Taube quasi.
Ja, da ist mit 3 Gänge später wirst du wahrscheinlich hübsch dabei sein. Es war damals Heinz Hanner, einer der ersten, natürlich Steirer-Eckar, aber mit einer eigenen Meierei. Und die haben damals beim Hanna schon Käse gehabt, sehr viel affiniert und auch selber affiniert Käse. Und auch Käse unter anderem von der Fromagerie Antonie aus dem Elsass. Und der Käse ist uns damals präsentiert worden, sehr begeisternd und impulsiv und mit sehr viel Geschichte. Und ich habe mich nach dem Abend, ich habe mich natürlich auch nicht mit viel Käse, ich meine, bei uns in Oberösterreich gibt es einen Schlierbacher, ja, den kennt man.
Ja.
Ein klassischer kleiner Rotschmierkäse, auch, für das, dass er so klein ist, stinkt ganz, ganz kräftig.
Stinkt, ja. Wenn du den im Kühlschrank hast, dann warst du es.
Genau, am Herzkörper nur mehr.
Gut, okay, das ist next level.
Und ich habe mich dann nachher, also das hat mich total begeistert, und ich habe mich aber dann nachher eigentlich mit der Frage auseinandergesetzt, wer ist Bernard Antonie?
Ah, ja.
Und diese Geschichte ist dann eigentlich, hat mich zum Käse gebracht.
Alles klar, das heißt, du hast dir wirklich einmal angeschaut, wer macht denn diese Sachen oder wer verkauft denn diese Sachen quasi? Und über das bist du dann einfach zu dem ganzen Käse gekommen, der über den nach Österreich kommen kann. Beziehungsweise, wie bist du denn überhaupt rankommen? Weil das ist ja gar nicht so einfach.
Ja, also ich habe mich auseinandergesetzt damit ganz stark, was ist, macht überhaupt der Käseaffineur? Warum ist Frankreich das Käseland schlechthin? Ja. Wie viele Käsesorten gibt es? Und eben, wer ist Bernard Antonie? Oder was macht die Fromagerie Antonie so außergewöhnlich, dass da so ein großer Andrang ist? Ja? Mhm. Und habe dann ein bisschen recherchiert. Im Internet findet man allerhand Sachen, dass er halt große Leidenschaft für das Veredeln, das Großziehen. Er sagt, er zieht die Käse groß wie seine Kinder. Seine Kinder da sehr gut großgezogen, die kenne ich persönlich. Auch die Enkelkinder, die sind alle groß gewachsen und sind putz, munter und gesund.
Der Profi halt.
Das heißt, der muss das mit Käse erkennen.
Genau. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn oder in meiner Naivität, ich glaube das 2012 oder 2013, ich weiß nicht mehr ganz genau, habe ich damals schon mal einen kleinen Weinhandel gehabt, nebenbei.
Ach so, das hast du auch gleich nebenbei
gestartet. Das habe ich gehabt, genau, ja. Aha. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne so Wein- und Käseverkostungen machen und habe einfach eine E-Mail hingeschickt. Ins Elsass, in die Fromagerie Antonie. Habe mich kurz vorgestellt, wer ich bin und habe mir gedacht, ja, mehr wie das nichts zurückkommt, kann eh nicht sein.
Fair.
Und tatsächlich läutet eines Tages mein Telefon mit einer französischen Vorwahl. Und ich habe auch da in meinem jugendlichen Leichtsinn, weil ich spreche natürlich nicht gut oder fast gar nicht Französisch, abgekommen. Und es war auf der anderen Leitung einer, der sehr gut Französisch und ein bisschen Deutsch spricht. Und das war der Bernard Antonie selber persönlich.
Der hat
selber
leider gerufen, das finde ich gut.
Und genau dasselbe. Und das ist aber jetzt, das ist das, was ich vorwegnehmen kann. Das ist einfach auch der Grund, warum der so erfolgreich ist und auch so eine Leidenschaft für die Produkte hat, weil er selbst einer der bescheidensten Menschen ist, die ich kenne. Nach dem Kundenklientel, das die Fromagerie Antonie beliefert, ist das alleine dieser Anruf, dass er sich für mich interessiert, und er hat sich für mich interessiert. Wir haben sehr lange telefoniert, wer ich bin, was ich tue, ob ich überhaupt weiß, was Käse ist, wie man mit Käse umgeht, wie man den präsentiert, weil das ist einem ganz wichtig. Und das habe ich bis jetzt in jedem meiner Veranstaltungen, die ich gemacht habe, immer auch selber mit Leidenschaft gemacht, diese Präsentation, weil ich einfach weiß, wie wichtig das einem das ist, weil einfach dieses Herzblut, diese Leidenschaft in gewisser Weise an mich, auf mich übergeschwappt ist. Und ja, er hat sich da erkundigt. Wir haben dann angefangen mit den ersten kleinen Mengen. Das war nicht viel. Ich habe natürlich auch nicht viel Zeit gehabt. Unter mir habe ich einen Hauptjob gehabt, zwei kleine Kinder. Und habe aber immer wieder gern so
Genuss. Ein Weinhandel.
Ich habe immer wieder so Genusspakete kuratiert, vor allem zu Ostern, zu Weihnachten. Und einfach für Menschen glücklich gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist ja herrlich.
Das ist schon stark, ja. Aber ich finde geil, dass du das alles nebenbei da so aufgebaut hast, aus deiner eigenen Leidenschaft außer quasi, und das so gegangen ist. Also das ist ja ein irres Pensum, was du da an Zeit reingesteckt haben musst, oder?
Ja, aber es war einfach so schön, weil die Leute Freude gehabt haben. weil die Menschen einfach ja, in dem ganzen Trubel, ja, war vielleicht damals auch nicht so, es war noch nicht so schnell wie jetzt, aber in dem ganzen Trubel und Stress und Verpflichtungen, die wir alle miteinander haben, so kleine Genussmomente, das ist halt das, was die Leute begeistert hat. Mhm. Und das macht natürlich auch Freude.
Mhm. Sehr, sehr cool.
Sehr schön.
Wollen wir vielleicht gleich zu Käse und Wein Nummer 2 kommen?
Das stimmt, können wir gerne machen.
Das ist eine sehr coole Idee. Das wäre timingtechnisch jetzt optimal. Vogelsang 14 übrigens, herrlich. Wirklich, wirklich, wirklich einfach schön.
Trotzdem ein bisschen Reduktion würde ich nicht sagen, aber es hat schon ein bisschen was Flintiges.
Voll, da bin ich voll bei dir. Aber gepaart mit so einer Schicht Blütenhonig, der sich da drüber legt.
Ganz genau.
Und dann also so ein bisschen Rauchigkeit, Spickigkeit da so dabei, herrlich.
Ich stelle mir das so vor, dieser heiße Asphalt in Jerez, wo die Palomino, wie heißt die Süßweinrebsorten, die, was trocknet werden am Asphalt, da zum Sherry.
Palomino Fino.
Ja,
ist Palomino Fino.
Ja.
Und da tust du dann Honig drüber streichen und dann schlägst du mit der Zunge auf. So.
Das ist ja geil. Finde ich
das
gut.
Das ist ein sehr gutes Bild. Das kann
ich nachvollziehen. Aber ich muss sagen, in meinem Kopf war jetzt auch gerade so starr, wo einfach so Honig drüber rinnt. Also ja,
aber ich schon dabei. Diese Spannung und das wirkt einfach, man muss sich vorstellen, zu dem Käse, der Käse ist ja fettüppig, hat viel Protein und das legt sich ja mit unserem Speichel auf unseren ganzen Gaumen und in unserem ganzen Mund eigentlich. Und Wein, vor allem Weißwein, lockert das einfach oder löst das, verbindet sich dann im Mund und das ist eigentlich die Aufgabe, dass du wirklich sagst, das ist jetzt ein perfektes Pairing, ja.
Es hebt den Käse einfach so ein bisschen, ja.
Genau.
Schön.
Sehr gut.
Wein Nummer 2.
Birgit Braunstein. Das ist der Pinot Blanc, der fast im Podcast gewesen war.
Ach so?
Ja. Brigitte, und zwar 2020, was ich da jetzt gesehen habe.
Genau. Brigitte ist die keltische Göttin des Lichts. Und ich kenne die Birgit Braunstein noch gar nicht so lang, aber heuer schon 4 Veranstaltungen bei ihr gehabt. Und es ist für mich immer ein ganz besonderer Ort mit sehr viel Energie, eigentlich ein Kraftplatz, weil sie das vollkommen ausstrahlt und verkörpert da die Philosophie. Und ich finde, dass dieser Pinot Blanc, der Brigitte, am besten, nicht für mich, natürlich immer subjektiv, aber für mich am besten die Birgit selber und auch das Weingut widerspiegelt. Mhm. Von der ganzen Idee, von der Philosophie und von der Energie.
Mhm. Ist schon jetzt ein kompletter Kontrast natürlich zu dem, was wir da jetzt vorher bei Herbert Zillinger im Glasl gehabt haben.
Ja.
Viel mehr auf diese ein bisschen oxidativeren Seiten, viel mehr in das Nussige reingehend.
Trotzdem sehr viel frischer.
Voll.
Frischer, die natürlich auch durch diese Arbeit mit der Maische kommt. Ich weiß nicht, wie lange der auf
drei
der
Wochen.
Maische war. Drei Wochen.
Drei Wochen. Zwei oder drei Wochen.
Das kannst du halt mit Pinot Blanc noch leichter machen.
Voll.
Aber alleine dadurch, schöne Säure hat er mit dabei.
Voll.
Aber die wird eben nur mehr gepusht. Also diese ganze Frische wird gepusht durch dieses schöne, durch diese schöne Gerbstoffstruktur, die du hinten dran hast. Wirklich, wirklich schön.
Aber in der Nase finde ich viel dunkler insgesamt.
Stimmt.
Viel von der Würze her ist wieder extrem auf der Würze natürlich das Ganze. Ne? Also du hast da Frucht eigentlich nichts. Also maximal so ein bisschen irgendwie so, weiß nicht, so Birnenschalen, die aber schon ganz lang gelegen sind oder so. Aber
trotzdem auch subtiler. Ich finde es schon subtiler.
Ja.
Viel erdiger, dunkler, tiefer, so von der reinen Aromenstruktur her, finde ich.
Aber das ist diese Ausstrahlung, was ich meine, und Das ist eine ganz besondere, die ich in die Weine einfach wiederfinde. Mhm. Ja. Also das. Und Aromen, die wir jetzt da beim nächsten Käse wiederfinden, drum auch die Kombination. Vielleicht sagen wir zuerst, was für Käse das ist. Dann gehen wir ein bisschen auf die Kombination eingehen. Wir kommen jetzt zu einem großen Klassiker, Reblochon. Ein Almkäse, einer der kleinsten Almkäse, die es gibt. Aber es gibt eine Geschichte dazu. Die ist vielleicht auch wert, dass man es erzählt. Reblochon ist ein Käse mit gewaschener Rinde, aber auf der Alm produziert, zumindest in Savoyen, also sprich Ostfrankreich, an der Grenze zu Italien und Schweiz. Und Reblochon kommt von Reblocher, das französische Wort Reblocher, heißt auf Deutsch übersetzt ein zweites Mal melken. Mhm. Und das kommt daher, dass früher die Landwirte, also die Landbesitzer und die Bewirtschafter nicht die gleichen waren. Ja, das heißt, der das Land zur Verfügung gestellt hat, ist zum Bauer gekommen, einmal am Tag oder einmal in der Woche und hat einen Zins verlangt auf die Literleistung, auf die Milch in Liter, wie ein Steier heutzutage. Ja. Und die Bauern waren sehr schlau früher schon und haben die Kuh nicht ganz fertig gemolken und haben es dann wieder der Landbesitzer weg war, ein zweites Mal gemolken. Von daher kommt auch dieses Reblochon. Und das war eine sehr fettreiche Milch. Und warum haben sie keine großen Käse gemacht, so wie sie es normal auf der Alm machen? Die haben sie nicht so gut verstecken können. Mhm. Das war natürlich dann aufgefallen, wenn sie viel mehr Leibe haben, als wie es Milch angegeben haben. Und jetzt haben sie kleinere gemacht, die was leichter am Dachboden verstecken haben können. Mhm. Für mich ist der Käse vom Geschmack her in einer ganz eigenen Liga. Er ist sehr cremig. Er hat ganz, ganz feine, sahnige, milchige Noten und er hat diese Noten von gerösteten Haselnüssen für mich. Und darum auch dieses Wein-Pairing mit dem Weißburgunder, der das auch hat.
Ja.
Und aber auch diesen nötigen Gerbstoff, wie du gesagt hast, weil er dann eben wieder dieses Fette ein bisschen umspült und auflöst. Ja, dieser Gerbstoff, dieser Phenolik. Und
es ist so spannend, bei dem Käse ist, du hast innen eben dieses fast Sahnige, wie du vorher gerade gemeint hast, also dieses ganz, ganz
Zarte. Genau, probier's mal ohne Rinden.
Und genau, und heraußen die Rinde ist fast wie der Gerbstoff beim Wein.
Finde ich gut, ja. Aber ja, mit dieser ganzen Salzigkeit, mit dieser Phenolik, das da beides, finde ich, sehr präsent ist im Wein, schiebt es das halt richtig durch und ich finde, es verlängert so ein bisschen den Geschmack vom Käse einfach nochmal.
Ja.
Es zirkt es nach hinten weiter.
Und ja, es ist schon so, der Wein muss schon dem Käse her werden. Das ist schon wichtig. Ein ganzer, einer der berühmtesten und einer der ersten Käseaffineure, die es gegeben hat, war Pierre Androuet. Denn seine Familie, denn seine Eltern haben eigentlich schon Anfang 1900 mit Käse affinieren angefangen. Und Pierre Androuet ist, ich glaube, das ist ein 1935er Bau, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist relativ bald, ich glaube mit 15 schon eingestiegen in das ganze Thema. Und das ist der Bernard Antony entdeckt hat. Aha. Also das war sein Lehrmeister, der ihn zum Käseaffineur gemacht hat, zum Maître. Es gibt eine Gilde in Frankreich, der hat auch diese Gilde ins Leben gerufen, wo Bernard Antony dann beigetreten ist, relativ bald. Und der sagt immer, in einem Menü muss der Tonus, also die Dramaturgie von einem Menü, darf der Wein in der Reihenfolge beim Essen, jetzt nicht nur beim Käse, generell beim Essen, er muss sich immer steigern. Mhm. Und darum ist dann spätestens zum Käse, du isst ja nicht, wenn du der Käseplatten hast mit 6 Käse, kriegst du nicht 6 verschiedene Weine, es muss dann ein Wein sein, der dem Käse Herr wird. Und er darf nicht leichter sein, wie die Weine, die davor gekommen sind. Und dieser Tonus, das ist so eine Grundregel, die sie gefestigt hat, zumindest in der französischen Gastronomie. Aber ich finde das eigentlich ganz passend, so als kleine Eselsbrücke. Und es muss immer so sein, dass der Wein dem Käse Herr wird. Und das ist in dem Fall auf jeden Fall, trotz dieser subtilen, eleganten Art, passiert das trotzdem.
Ja, das ist total subtil, total elegant, aber es hat trotzdem in sich eine Kraft.
Ja, definitiv.
Aber halt nicht mit Brechstangen, sondern halt auf die feine Art und Weise.
Ja, ganz genau.
Ist halt eine Winzerin. Ja.
Schön.
Sehr symbolisch für das, wie die Birgit Braunstein arbeitet.
Ja, finde ich auf jeden Fall.
Sehr schön. Ich glaube, jetzt müssen wir mal die Frage stellen, die sich wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen auch schon die ganze Zeit stellen. Jetzt haben wir die vorher vorgestellt als Genussmentor. Was heißt das und was machst du heute eigentlich?
Ich arbeite heute als Genussmentor und schnell gesagt schaffe ich kulinarische Auszeiten, Entschleunigung und Genuss, also sprich ein Ausstieg, man kann das sehen, ein Ausstieg aus dem Hamsterrad, ein Ausstieg aus dem Funktionieren, aus der schnelllebigen Zeit, weil ich einfach hundertprozentig davon überzeugt bin, dass der Genuss in Form von Essen und Trinken und das gemeinsam mit anderen Menschen sehr fördernd ist für uns selbst, auch für die Beziehungen, die wir haben, die wir aufbauen, die wir führen, weil man Zeit miteinander verbringt. Es geht um ganzheitliche Ernährung, das heißt, wir beschäftigen uns mit Lebensmitteln, ja, nicht mit hochverarbeiteten Lebensmitteln, die was am Vormarsch sind, sondern mit echten Lebensmitteln. Und es geht mir auch ein bisschen um Achtsamkeit. Ja, das heißt, ich verbinde in diese Auszeiten Essen, Trinken, Kulinarik, Genuss mit vielleicht auch mit persönlicher Entfaltung, mit Sinn, mit was ist wirklich wert, was nährt uns Menschen wirklich. Mhm. Ja, für mich ist Genuss eine Superkraft, die wir alle in uns tragen und die uns einfach ein bisschen auch wieder zeigt, was wichtig ist im Leben und was nicht.
Sie muss halt irgendwie erweckt werden, oder? Diese Superkraft.
Ja, jein. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Mhm. Und viele wissen gar nicht, wie schön das ist. Wir streben halt in unserem Kapitalismus, getrieben von der Industrie, nach immer mehr materiellen Besitz. Und meiner Meinung nach ist am Ende des Tages, ich stelle mir das immer so vor, man hört ja immer dieser Film, der nur mehr runterrennt. Wenn man dann kurz bevor man eine Bange reißt.
Danke, Oberstreich.
Für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht um Sterben. Ja,
da kommt dieser berühmte Film und ich glaube, dass der Film nicht cool ist, wenn man da eine schöne Uhr und ein schönes Auto und ja, oder sie irgendwie andere materielle Dinge, für die man ein ganzes Leben vielleicht rennt und kämpft und damit man die hat, Statussymbole. Mhm. Ich glaube, dass am Ende des Tages die Erlebnisse mit lieben Menschen, mit Erinnerungen, die man teilt, mit wurscht, ob es Kolleginnen sind, ob es Freunde sind, ob es der Partner ist, ob die Kinder sind, dass das am Ende des Tages einen schönen Film macht und nicht dieser Wahnsinn getrieben leider von der Industrie und auch von. Natürlich gibt es viele Einflussfaktoren, brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber dem möchte ich entgegenwirken. Mhm. Genau.
Bevor wir jetzt im Detail diskutieren, was genau du anbietest und was genau du machst für die Menschen, würde es mich nur interessieren, wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass du selbstständig geworden bist mit diesem Thema?
Mhm. Ja, das ist ganz einfach. Ich bin selber an meine Grenzen gestoßen. Ich habe immer sehr viel gegeben, sehr viel geleistet, sehr viel, gut funktioniert. Ob das auch irrsinnig gern gemacht habe, irgendwann ist der Punkt gekommen, wo auch ich in diesem Hamsterrad aus höher, schneller, weiter ziemlich schnell und intensiv gerannt bin und einfach dann auch selber vergessen habe, was meine Prioritäten sind, was wichtig ist im Leben. Ich habe Beziehungen vernachlässigt, meine Gesundheit vernachlässigt und das war für mich dann irgendwo habe ich innen das eh schon lang gespürt, dass das nicht richtig ist und ja, ich bin dann mir dann selber die erste kleine Auszeit, war einmal ein Wochenende, ganz alleine. Die hat mir schon sehr, sehr gut getan. Da habe ich gemerkt, okay, da bin ich wieder runtergekommen, bin ich wieder klarer geworden und du nimmst Gerüche wieder mehr wahr, du nimmst Farben mehr wahr, Geschmäcker, du spürst die wieder mehr. Du hast ein ganz anderes Gefühl und ich habe gewusst, okay, auch meine Kreativität. Ich bin grundsätzlich sehr kreativ, aber das ist alles irgendwie ein Nebel, ja, wenn du nur mehr rennst und funktionierst. Und ja, und dann bin ich wieder zurück nach dieser kleinen Auszeit und dann habe ich aber eine größere Auszeit genommen. Gott sei Dank nicht, wie es schon spät war. Also definitiv. Also ich habe das schon vorher gespürt. Und ich bin dann wahrscheinlich einer der schönsten, ich war noch nicht auf der ganzen Welt, aber es ist einer der schönsten Wege weltweit, behaupte ich jetzt einmal. Das ist der Camino Portuguese, der Jakobsweg durch Portugal entlang des Atlantiks mit Ziel Santiago de Compostela. Und da bist du halt dann einige Wochen bei dir alleine mit Zeit und kannst ganz gut darüber nachdenken, was mein Sinn im Leben ist und was mir wichtig ist. Und das habe ich gemacht und wahrscheinlich habe ich da dann den Entschluss gefasst, ja, mein Chef hat mal zu mir gesagt, seitdem, wie ich da zurückgekommen bin, hat sich was verändert. Mhm. Und ein halbes Jahr später hat mich dann verändert, ja. Und ist aber Gott sei Dank, also wir sind sehr wertschätzend miteinander umgegangen und das ist sehr gut ausgegangen. Aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte was verändern, ich muss was verändern für mich und für meine Familie und ja, für meine Freunde und vor allem für meine Leidenschaft. Und jetzt habe ich halt einfach gesagt, ich möchte Teil der Veränderung sein, ich möchte was anbieten, auch für andere, inspirieren. Was kann ich? Das ist Essen und Trinken. Und ich habe sehr viel Erfahrung in der Wirtschaft. Mhm. Ich war selber fast jetzt 23 Jahre im Vertrieb. Die letzten 6 Jahre davon als Abteilungsleiter. Also ich weiß genau, wie sich sowohl das eine als auch das andere anfühlt. Und jetzt möchte ich die zwei Sachen verbinden. Mhm. Und gerade im unternehmerischen Kontext, wo ich auch weiß, dass sehr viel ähnlich geht und einfach, ja, einfach die rausholen für eine kurze Zeit, inspirieren, begleiten und sagen, wie man das Leben ein bisschen mehr genießen kann.
Aber das heißt, das war dann so ein bisschen also auch eine Weiterentwicklung von diesem ganzen Wein- und Käsehandelsthema, das du immer nebenbei gehabt hast?
Ja.
Oder, okay, das heißt, das ist immer nebenbei trotzdem weitergelaufen quasi. Mhm, cool. Das heißt, das war gar nicht so der, schon natürlich ein harter Cut, aber nicht so der harte Cut von, du fängst komplett neu jetzt mit deiner Leidenschaft an, sondern du konzentrierst dich einfach auf was eh die ganze Zeit schon so ein bisschen da geschlummert hat, aber jetzt halt richtig.
Genau, es war vorher sehr viel Handel, mhm, wie du gesagt hast. Mhm. Das war Handel und jetzt ist es mehr Dienstleistung.
Ja,
ich möchte
ja
einfach das Wissen weitergeben und das in einer Form, dass wir alle miteinander gern dann mhm essen und trinken. Und ja, es wird vielleicht ein paar geben auf der Welt, die das nicht gern dann, aber da muss man dann fragen, warum. Aber ja, das ist immer da gewesen und der Bruch war trotzdem extrem hart für mich, weil ich bin trotzdem ein bisschen ein kommunikativer Mensch und mit sehr viel soziale Kontakte und das ist das, was mir am meisten eigentlich, mhm, das tut am meisten weh. Also die ganzen Freundschaften und die Beziehungen innerhalb der Firma, das ist halt einfach, aber
sicher, wenn du 23 Jahre warst, ich meine, das genau ist halt dann, da haben sie halt andere Sachen schon aufgebaut, die nicht einfach nur, ja passt, Arbeitskollege und fertig ist. Ne?
Genau. Aber das, wie gesagt, von meiner Leidenschaft her, das war nicht neu. Nur diese Formate entwickeln, hm, und die, ja, das war neu. Mhm. Genau.
Wie bist du an das herangegangen dann zu Beginn? Wie macht man das, dass man sagt, na gut, ich habe da jetzt eigentlich so ein bisschen halt mit dem Handelsthema schon mal ein bisschen Connection. Ich habe schon viel Erfahrung in dem Thema, aber wie ist der klar geworden, so mache ich das jetzt?
Boah, das ist ein ganz langer Prozess gewesen, der auch nebenbei gerannt ist, weil ich habe mit Eintritt damals, ich bin damals in den Außendienst gekommen, 2009, 2010, und habe mich da zum ersten Mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mit klassische Sachen wie Persönlichkeitsstile, aber dann auch sehr stark mit wer bin ich überhaupt, ja, welchen Sinn verfolge ich und so. Und das hat sich jetzt natürlich auch in den letzten 15 Jahren entwickelt. Ja. Und man sieht auch die Systeme, die unterwegs sind, da in unsere in Österreich, aber auch in anderen Ländern natürlich. Und dass da verdammt viel schief geht und dass Menschen, obwohl es uns so gut geht, immer erschöpfter sind, immer depressiver sind, immer mehr Burnout, immer mehr Krankenstände, immer höhere Fluktuation, dass da was nicht ganz richtig rennt, das sieht der Blinder mit dem Gehstock. Und ja, das war immer das, was mich auch antrieben hat, dass ich mich selber damit beschäftige, weil ich mich also selber auch immer gehabt. Mhm. Ich bin ja selber auch, wir Menschen sind ja eh ähnlich. Ja,
sicher.
Und durch das habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, warum dass Menschen so sind, wie sie sind. Und ja, und das ist halt dann, das eine ist halt dann ins andere zusammengekommen. Mhm.
Aber es ist spannend, dass das trotzdem so viele unterschiedliche Sachen sind, aus so unterschiedlichen Bereichen von deinem Leben, die du jetzt kombinierst insgesamt.
Ja, und trotzdem ist es alles extrem stimmig, finde ich.
Ja.
Weil ich finde so den ersten Eindruck natürlich, wenn du sagst, ja, Genussmentor, ich arbeite mit Wein und Käse und Persönlichkeitsentwicklung, fragt man sich mal, wie kommt das alles zusammen? Aber wenn man diese Story hört, dann ist das im Endeffekt, greift eigentlich nur ein Rall ins nächste. Ne? Das macht voll Sinn.
Das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist eigentlich, einen Pitch zu entwickeln, der innerhalb von 30 Sekunden sagt, was ich tue. Ja. Weil wenn ich die Chance habe, dass ich wo sitze und erkläre, da brauche ich nur 10 Minuten. Dann ist vollkommen klar, woher das kommt. Aber da muss man halt zuerst einmal hinkommen. Also das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen in der heutigen Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne dementsprechend kurz ist, in einem Atemzug zu sagen, was ich mache.
Jetzt hast du die Chance, in ein paar mehr Atemzüge einmal vielleicht ein bisschen zu erklären, was diese Auszeiten sind, von denen du vorher gesprochen hast. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wenn ich jetzt sage, passt, ich finde dich jetzt leiwand, ich finde, du machst das cool mit Käse, Wein, das klingt spannend, Persönlichkeitsentwicklung, bin ich auch dabei. Was kann ich dann bei dir buchen oder welche Dienstleistungen bietest du jetzt für mich an?
Es ist so, dass ich unterschiedliche Formate entwickelt habe jetzt für Unternehmen und für Führungskräfte und ihre Teams. Und zwar geht es da sehr stark um gemeinsame Interaktion, gemeinsam kochen, Kochabende, wo es um, natürlich geht es hauptsächlich um Kochen, aber es geht auch um Impulse, eben genau in Richtung, wie können wir als Team besser zusammenarbeiten, warum sind wir so unterschiedlich, warum gibt es Konflikte, und zwar nicht jetzt, ich bin jetzt kein Coach, der Konflikte löst, sondern ich möchte eigentlich die Menschen selber einfach nur dazu inspirieren, nachzudenken, dass vielleicht nicht jeder die Welt so sieht, wie man es sich selber vorstellt. Das heißt, einfach auch vielleicht einmal das Ego ein wenig zurückschrauben, einmal Nein sagen oder Ja sagen, wo es vielleicht sonst nicht tat, solche Sachen. Also mir geht es eher um die Wurzel, mir geht es eher um das, warum. Warum passieren denn Konflikte überhaupt? Warum können wir was falsch verstehen? Was interpretieren wir denn da eine? Warum nehmen wir was persönlich? Warum, also diese ganzen klassischen Glaubenssätze, die wir eigentlich so im Kopf haben. Und die bringe ich aber in diesen Kochabenden auch unter. Ja, auch immer in Abstimmung. Man muss natürlich sagen, ich stimme, ich habe zwar Formate, aber ich stimme das immer aufs Unternehmen ab. Ja. Das heißt, das kann auch mal nur Teambuilding sein, oder ist ein Team-Incentive oder ist ein Abteilungsausflug oder sowas in die Richtung. Aber mir geht es einfach immer, dass Genuss mein Werkzeug ist, aber ich möchte mehr vermitteln, ich möchte tiefergehende Dinge vermitteln, die dann auch im Alltag helfen. Ja, und das gibt es eben mit Kochen. Natürlich habe ich meinen Käse immer mit dabei, ich habe meinen Wein immer mit dabei. Das heißt, es ist nicht nur Kochen, es ist eine Käseverkostung, es ist eine Weinverkostung. Es gibt genauso Spiritosen, Bier, alkoholfreie Begleitung, also das ganze Spielfeld, was die Gastronomie hergibt. Wir kochen dann in Teams Menüs, entweder mit einem Warenkorb, den ich vorgebe, oder mit einem Warenkorb, der auch vielleicht einmal ausgelost wird, je nachdem, wie kreativ und mutig die einzelnen Teilnehmer sind. Ich mache aber genauso Genussworkshops in die Firmen, oder in der Firma oder auch bei mir in der Location, wo man auch auf spielerische Art und Weise einfach sich mit firmeninterne Sachen beschäftigt, und ich begleite es einfach genussvoll. Da sind auch manchmal Spiele dabei oder was erschmecken, was erriechen, Blindverkostungen, sowas in die Richtung, dass wir einfach mit unsere Sinne trainieren und uns gemeinsam trainieren, unter Anführungszeichen. Das können auch sein Reisen. Ich fahre ganz gerne auch mit Unternehmern oder eben auch mit den Mitarbeitern auf Reise, Ortswechsel, Länderwechsel möglicherweise sogar. Und dort gibt es dann sehr viele kulinarische Themen, aber auch wieder persönliche Themen. Wie können wir unsere Strategie voranbringen? Wie können wir die Standorte besser zusammenführen? Wie können wir die neuen Teammitglieder besser onboarden. Genuss hat, oder ja, das Thema Genuss oder die Kulinarik hat die Eigenschaft, dass Menschen verbindet, zusammenbringt an einen Tisch.
Du nimmst quasi Genuss als Bindemittel für diese ganzen Sachen.
Und wie gesagt, das dann auch die meisten sehr gern und sie wirklich einmal die Zeit bewusst nehmen, nämlich bewusst und achtsam sie auf Lebensmittel und auf denen ihre Schöpfer konzentrieren und schauen, wo das herkommt, das erdet einfach irrsinnig. Und das holt uns auch runter und das entschleunigt Und darum mache ich auch ganz gerne diese Ortswechsel. Es kann sein in Österreich, wir haben herrliche Weinbaugebiete, es kann aber auch mal sein, dass wir ins Karst fahren oder nach Istrien. Mhm. Definitiv genauso. Ja, und dann kommen dazu auch inspirierende Impulsvorträge. Ich verbinde das auch ganz gern bei so Vertriebstagungen, wenn sich die Firma trifft oder wenn Kunden eingeladen sind, dass ich einfach sage, okay, kurz eine Viertelstunde, 20 Minuten ein Impulsvortrag zum Thema Genuss und anschließend der Verkostung. Mhm. Ja, also so diese Sinne aktivieren, das Erriechen, Erschmecken, das sind genau die Sachen, die ich einfach ein bisschen rauskitzeln will wieder bei den Leuten, bei den Menschen und das, da profitieren alle davon und vor allem Unternehmen profitieren davon. In einer Zeit, wo ich mir sage, wo auch seit Corona die Übungen ausgefahren werden und wo es halt einfach beinhart um Zahlen, Daten, Fakten geht, möchte ich wieder ein bisschen mehr das Menschliche einbringen. Das, was meiner Meinung nach dringend nötig ist.
Definitiv. Das ist ja ein extrem weites Spielfeld. Also voll. Du hast ja einerseits als Unternehmen die Möglichkeit, dass du sagst, für einen Nachmittag, für einen Abend ist man bei dir. Und ich finde es extrem spannend. Kochen ist ja die ultimative Teambuilding-Experience tatsächlich. Ja,
voll. Da lernst
gemeinsam
dich richtig
kochen,
kennen.
Da lernst du dann auch wirklich kennen, wer tatsächlich was hackeln will.
Richtig.
Und wer so tut, dass da seit 15 Minuten das gleiche Kreidel schneiden. Also, ich finde es tatsächlich spannend, dass das nicht mehr genutzt wird. Es ist tatsächlich sehr on point und es kommt am Schluss was dabei raus. Ne? Du hast am Schluss dann ein Ergebnis, wo du nicht sagst, dies ist jetzt die Präsentation von diesem Ergebnis, sondern du isst das dann gemeinsam. Das heißt, du hast am Schluss nur dazu was davon. Also, ich finde das eigentlich total super. Ich finde es sau gescheit.
Ja, und du kommst, oder die Teilnehmer kommen ja auch aus ihrer Komfortzone raus. Das glaubt mir ja gar nicht.
Das glaube ich. Ich hab
teilweise da Kolleginnen und Kollegen, die da dabei sind, die, was sonst eher vielleicht introvertiert sind, die kommen da auf einmal, weil sie halt daheim voll kochen und das noch nie wen gesagt haben, kommen da halt voll aus sich raus. Und ich lasse dann auch manchmal, wenn wir im Teams kochen, die Gänge präsentieren, auch mit dem Wein dazu. Mhm. Natürlich ein bisschen abgestimmt vorher.
Ja.
Aber das ist auch mal so diese Sicht aus, wenn man dann das nächste Mal im Restaurant ist und der Kellner da ist oder der Sommelier da ist, dann weiß man mal, okay, ja.
Andere Wertschätzung.
Wertschätzung. Und auch generell andere Wertschätzung. Mir geht es ja trotzdem auch sehr stark um das Thema ganzheitliche Ernährung und Kochen, weil ich diese Wertschätzung für die Gastronomie, ja, weil ich sage, leider Gottes, Restaurants, Gasthäuser werden weniger, die Systemgastronomie mehr, hochverarbeitete Lebensmittel werden mehr und das ist ein Trend, der dieses ganze Thema Gesundheit, psychische und physische, ja nur mehr in die verkehrte Richtung treibt, meiner Meinung nach. Und darum möchte ich auch diese Wertschätzung gegenüber der Gastronomie, das ist mir auch ganz wichtig, dass man wieder öfter, dass man Vertrauen auf das, was der Koch kocht, ja, dass er nicht jedes Mal ein Schnitzel ist. Oder ein Schweinsbraten, weil ich halt Angst habe, dass irgendwas anders schmeckt. Es ist so ein niederschwelliges Angebot, es kann gar nichts passieren, außer dass es vielleicht nicht schmeckt. Aber dann schmeckt es halt einfach nicht. Verhungern werden wir nicht gleich. Darum ist das auch ein sehr niederschwelliges Angebot, die Komfortzone zu verlassen. Und wenn ich die Komfortzone verlasse und das vielleicht dann in der Arbeit auch mal tue, weil ich mich um ein Projekt annehme, oder um einen Vortrag oder um einmal auf einen Konflikt anspricht, den ich mir schon seit 2 Jahren nicht ansprechen traue, wo ich schon einen Mangeschwier habe, dann ist das auch die Komfortzone verlassen. Und dann hat das einen positiven Effekt auf die Unternehmenskultur. Und der große Haken an dem Ganzen ist in Wirklichkeit, dass man halt diese Unternehmenskultur, diese Unternehmenswerte, das, was da passiert, halt nicht so gut messen kann, als wie wenn ich sage, jetzt schmeißen wir 5 Leute raus, das bringt uns so und so viel Ersparnis, unser Ergebnis wird uns so viel besser. Das ist halt, das ist leider noch nicht möglich, aber vielleicht schaffen wir das auch noch. Also es braucht schon die Bereitschaft, dass man das auch will und dass man das auch
schon so diese sieht. Offenheit mitbringen zu einem gewissen Grad. Ja. Und wenn ich jetzt da als Privatperson zu dir komme, hast du da für mich dann auch Angebote oder ist das wirklich nur zentriert auf quasi Unternehmen und Unternehmenskultur?
Nein, also ich habe einmal im Monat bei mir daheim sogenannte Gourmet-Käsereisen.
Also in der Nähe von Wels.
Bei mir daheim ist in der Nähe von Wels, genau. In Gunskirchen.
Für alle, Leute auch hinfinden.
Für alle Insider ist ganz, ganz wichtig. Und da habe ich diese Gourmet-Käsereisen Und zwar ist das ein Abend, der dauert ungefähr 4 Stunden und dort werden gereifte Käse, vorwiegend aus Frankreich, ich mische auch immer wieder Italien, Schweiz und Österreich dazu, und werden gemeinsam mit gereiften Wein verkostet. Und es gibt sehr viel Hintergrundinformationen von mir zum Thema Käse, sprich, wie, was für Käsefamilien gibt es, wo kommt Käse her, warum gibt es denn in spezielle Länder, warum ist da so viel, isst man die Rinden mit, wie lagert man, wo kauft man, all diese Sachen, wie kombiniert man richtig mit Wein, wann isst man, wie lange kann man aufheben, was ist ein guter Schimmel, was ist ein schlechter Schimmel, ja, es gibt sehr viele Sachen da zum Lernen und zum Erfahren, und ich versuche das in einem sehr interessanten, in einer sehr interessanten Dramaturgie da zu präsentieren. Und wie gesagt, das ist einmal im Monat. Die Termine sind auf meiner Website.
Verlinken wir euch natürlich in die Shownotes.
Und die Gourmet-Käse-Reise geht auch auf Tour. Aha. Es gibt die ersten Termine, und zwar bei meinen befreundeten Weingütern machen wir diese Gourmet-Käse-Reise vor Ort. Das heißt, für alle, die weiter weg sind, die können dann sehr gerne direkt am Weingut davon profitieren, dass der Winzer natürlich seine Weine nur mehr um ein Eck besser beschreibt wie ich und auch mehr Hintergrundwissen hat und vor allem auch mal Weine präsentiert, gereifte Sachen. Das heißt, bei diesen Gourmet-Käsereisen wird auch oft auf Kellerreserven zurückgegriffen, die es am Markt nicht mehr gibt.
Sehr cool.
Damit man einfach auch sieht, was machen die Weine, wie entwickeln sie die. Und das ist ziemlich spannend. Ja, es gibt da jetzt den ersten Termin am 5. November im Kamptal beim Weingut Jurcic. Im Zuge von Natural Kamptal als Vorabendprogramm quasi. Es gibt am 5. Dezember in der, für alle Südoststeirer am Herrnhof Lamprecht eine Gourmet-Käsereise. Und ich habe heute beim Herbert Zillinger natürlich auch einen Termin ausgemacht. Das ist der 27. November. Und einen Termin gibt es nur am 30. Oktober mit dem Josef Neulinger vom Almhof Schneider am Arlberg, Top-Sommelier. Da machen wir in der Nähe von Linz was, kommen noch genauere Informationen. Da wird der Josef aus seinem Keller Schätze holen und ich werde ein bisschen Käse dazu servieren. Genau. Und so wird das auch dann weitergehen.
Das heißt,
lauter gute Leute, lauter gute Termine. Also das würde ich mir wirklich anschauen, Freunde.
Auf jeden Fall, das klingt richtig cool. Mhm. Aber das heißt, du machst es vor allem so, dass du sagst, ja passt, wenn jetzt der Winzer, Winzerinnen, mit denen du generell schon gut bist oder die du generell schon leiwand findest, dann gehst du auf die zu, oder gibt es das auch, dass Weingüter quasi jetzt bei dir anfangen? Weil ich denke mir jetzt, das Weingut würde ich ja gar nicht so unspannend finden, wenn ich sage, ja kommst halt vorbei und machst das bei mir und dann holen wir da ein paar Leute dazu, weil das ist natürlich ein geiles Angebot, was ich sonst halt als Weingut gar nicht so habe, wo ich sehr spezifisch Leute, die tieferes Interesse haben, reinholen kann.
Genau. Ja, vor allem ist es ist ja relativ einfach organisiert, weil ich habe alles mit, ich habe selbst die Teller mit, Besteck, Menü, es geht um Wein und Gläser, das da sein muss, und es kommen da auch Weingüter auf mich zu. Also das ist einmal so und einmal so. Können auch gern neue Weingüter dazukommen, weil es ist einfach ein einzigartiges Erlebnis und für die Kunden, für die jeweiligen Kunden vom Weingut ist das eine tolle Möglichkeit, und für den Winzer selber oder für die Winzerin einfach auch eine Chance, wirklich gereifte Weine oder neue Weine zu präsentieren in Verbindung mit einem neuen Setting einmal, in Verbindung mit Käse und Wein. Genau.
Und mit sehr interessierten Menschen.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist natürlich für gerade heutzutage, wir hören das natürlich immer wieder, wenn wir mit Winzerinnen und Winzern sprechen, es wird immer schwieriger. Wie gehst du mit diesem ganzen Verkostungsthema, jetzt abseits von Gastronomie und Masterclasses und sonst was, aber wie gehst du mit Privatkundinnen mit dem Verkostungsthema um? Weil das natürlich gar nicht mehr so einfach ist. Was mache ich, wenn Leute vorbeikommen? Mache ich das einfach auf klassisch, wie es früher immer war, dass ich immer da sein muss? Das ist natürlich oft kein Thema mehr, weil das geht ja gar nicht mehr aus. Dafür kommen dann wiederum nicht genug Leute, nicht genug von den richtigen Leuten. Also das ist ein Riesenthema eigentlich für Winzerinnen und Winzer, was wir immer so hören. Deswegen denke ich mir, das ist eigentlich eine spannende Möglichkeit, das über solche Sachen zu machen, wo ich sage, da müssen die Leute jetzt nicht per se rein wegen dem Wein kommen, sondern da haben sie einen Zugang über das Käsethema, wenn ich sage, das könnte spannend sein, das schaue ich mir mal an und haben vielleicht von dem Weingut noch gar nicht so viel getrunken. Also das kann von beiden Seiten kommen. Ne?
Stimmt. Cool.
Definitiv, ja. Also auf jeden Fall Bereicherung für alle Beteiligten. Mhm. Definitiv.
Und was mich jetzt noch interessieren wird, hast du sowohl bei Wein als auch bei Käse irgendwie bestimmte Fokusthemen oder sagst du, nein, ich bin da komplette Klaviatur und alles ist offen?
Ja, prinzipiell bin ich, ja, alles ist offen, würde ich jetzt einmal nicht behaupten, aber ich bin auch jetzt nicht streng religiös da in eine Richtung. Frankreich ist für mich die Wiege des Käses, definitiv. Mhm. Ich ergänze das immer sehr gern mit der Schweiz, mit Italien, mit Österreich. Und beim Wein bin ich halt schon, muss ich schon fairerweise sagen, suche ich schon sehr einzigartige Sachen, da wo viel Leidenschaft, Liebe dahinter steht. Das sind meistens Personen, Familien, die das jahrzehntelang machen. Einfach auch sehr naturnahe, würde ich mal sagen, es muss jetzt nicht Demeter sein oder Bio oder irgendein spezielles Siegel, das ist jetzt mir beim Käse nicht wichtig. Ja. Das sind Orientierungshilfen, aber mir geht es einfach um das, dass das einfach vernünftig produziert ist im Einklang, so gut wie es geht mit der Natur und da bin ich total offen. Auf jeden Fall.
Sollen wir uns vielleicht gleich Wein Nummer 3 widmen?
Das ist eine sehr gute Idee. Da würde ich übrigens empfehlen, die Rinde wegzuschneiden.
Bei dem Käse
Nummer 3.
Sehr gut. Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, weil das ist dann trotzdem eine relativ harte Rinde hier. Ob ich die mitessen soll, kann, darf oder ob es lieber weggekommt.
Du machst jetzt generell?
Hier bei dem da spezifisch.
Bei dem
also,
jetzt.
Was du gemeint hast, weg damit.
Bei dem würde ich es aus haptischen Gründen weggeben. Genau. Grundsätzlich gibt es zum Song bei der Rinde natürliche Käse, so wie die alle, die jetzt da vor uns liegen, haben wir natürliche Rinde. Da gibt es kein Paraffin, da gibt es kein Plastik, da gibt es kein Wachs. Das heißt, das kann man alles essen. Und es stecken auch mit Abstand die meisten Vitamine und Bakterien, die auch für unser Mikrobiom sehr gesund und wichtig sind, in der Rinde. Aber ich muss jetzt bei einem harten Bergkäse oder bei dem, was wir jetzt vor uns haben, ich mag einfach dieses Gefühl im Mund nicht. Und gerade wenn wir es auch wieder mit dem Wein verkosten, und da bin ich jetzt schon sehr penibel, dass wir diesen Teig von dem Käse mit dem Wein gemeinsam probieren, ohne Rinde, weil einfach das Gefühl und auch der Geschmack ganz was Besonderes ist.
Mhm. Wein Nummer 3, das ist der Wein, den wir blind eingeschenkt bekommen. Jetzt bin ich sehr gespannt natürlich.
Das ist total super, 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 super hell im Glas.
Ja.
Ah, und ordentlich aromatisch da.
Sehr aromatisch, sehr frisch.
Ich glaube, wir bleiben bei Österreich, ja?
Jetzt rein von der Nase her, ja.
Definitiv.
Österreichische Kabi.
Österreichische Kabi hier. Hast du nur so ein bisschen spritzelig am Gaumen?
Ja. Wo tun wir das hin?
Wie schon gesagt, das schreit für mich schon Österreich.
Ja, aber es schreit auf jeden Fall auch Riesling.
Ja.
Richtig.
Beides richtig.
Dreimal richtig.
Dreimal richtig, ja. Es schreit nämlich schon auch Kabi so in sich.
Ja, ja.
Das heißt, wir haben jemanden, der in Österreich Kabi macht.
Ich überlege, wer spezifisch das sein kann. Wer macht denn das?
Es darf ja nicht draufstehen.
Ja, genau.
Richtig.
Also es ist geschützt. Also es ist ein Prädikatswein aus Deutschland. Ja. Ich glaube, das gibt es nur in Deutschland, Kabinett.
Wer macht das in Österreich? Ja, wir haben einmal im Podcast, das kommt aus Österreich tatsächlich, Lesehof Stargard, schon einige Zeit her.
Mhm, ja.
Das ist es nicht, Krems, würde ich jetzt sagen, weil das war anders, habe ich ganz anders in Erinnerung. Das war insgesamt ein bisschen mehr auf diesem richtig Limettensaft und auch ein bisschen fülliger in sich.
Ja.
Das ist karger, finde ich.
Aber es ist ja von der Aromatik her anders.
Ja.
Ich finde, du hast da mega dieses ganze Kalksteinige in der Nase. Das ist so arg. Richtig Staub. Und eben mit diesem ganzen Aromatischen, das triggert bei mir immer Fitzers. Es ist so lustig.
Ja, verstehe. Verstehe.
Also du hast dieses
Staubige.
Ja, ganz genau. Staubige und dann trotzdem diese Aromatik, die der Riesling in diesem Fall jetzt reinbringt.
Ich meine, wer das natürlich auch macht in Österreich, wer Ein Winzer aus dem Sausaal.
Glaubst du?
Weiß ich nicht, das könnte sein.
Ich hätte es nach Niederösterreich geschoben, muss ich ehrlich sagen.
Das kann auch sein, aber wer macht das in Niederösterreich? Also meine Frage ist halt, wer macht das? Also ich bin jetzt gar nicht
aber von wer macht es im Sausaal?
Im Sausaal Wohlmut? Das wäre so ein Ding, wo ich weiß, dass das gemacht wird das ist oder passiert.
Im Klantiken nur, ich würde nicht brutaler dazu sagen, aber nur ein bisschen mehr Messerschneide im Normalfall, wenn es aus dem Sausaal kommt. Nur ein bisschen mehr geradeaus schiefer.
Aber das ist schon...
Ja, ja, das ist auch sehr geradlinig, aber ich habe es trotzdem anders in Erinnerung. Und ich finde, das gibt mir viel mehr staubiger Boden und nicht Steinboden.
Wer macht das in Niederösterreich? Das ist, also ich bin wirklich jetzt davon ausgegangen, wo war sie?
Nein, eh, hast du
nicht. Wo gibt es sowas in der Richtung?
Ja, ja, du hast natürlich Wohlmut mit Philit und so weiter und diesen ganzen Sachen 100%. Es gibt mir trotzdem keine Steiermark-Vibes. Das heißt natürlich gar nichts. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich es dahin platzieren soll. Wer macht denn das?
Dann kostet einmal die Kombination. Die
Kombination ist auf jeden Fall herrlich. Das habe ich schon gekostet. Ich muss aufpassen, dass der ganzen Kasen nicht zusammen ist, weil das ist richtig schön.
Das ist eine richtig geile Kombi, ja.
Und da war ich nicht drauf gekommen, muss
nie
ich sagen.
Im Leben.
Auf dass was? Ich zwar auf die Käse- und Weinkombination wäre ja. Jetzt persönlich nicht drauf gekommen.
Dass ich da Kabi dagegen stöhe quasi. Hm. Ich meine, es macht eh irgendwie Sinn von dem.
Ja, und Kabi und Käse an sich funktioniert ja oft gut, aber ich war nicht auf diese Kombination gekommen. Sehr cool.
Ja, es ist natürlich durch das Experimentieren habe ich schon sehr viel schräge Sachen gefunden. Das ist natürlich auch wieder Learning by Doing.
Sicher.
Ja, das definitiv. Und du bist da ganz gut auf dem Weg, weintechnisch.
Also sind wir im Sausaal. Wirklich? Sind wir bei Wohlmut.
Ist es
na,
Philipp?
Bitte. Das ist, na, ist nicht Dr. Wunsch der...
Ah, Dr. Wunsch.
Kabi?
Yes.
Na, sehr cool. Sehr gut, Michi.
Siehst du es?
Es ist einer der Winzer, die für mich einfach... Ich sage immer, ob positiv oder negativ, für mich ist positiv, parfümartige Weine macht. Nicht, ja, weil es so intensiv sind wie Parfüm.
Aber dieses Aromatische natürlich.
Aber dieses balancierte, die balancierte Aromatik, wo man immer wieder gern riecht. Und das ist ja nicht nur bei den Aromarebsorten wie Riesling oder Sauvignon oder Muscatella. Das ist ja auch beim Chardonnay oder beim Weißburgunder so. Und das ist Dr. Wunsch. 2024, Dr. Wunsch eine Lage, die so steil ist, dass terrassiert worden ist.
Ja.
Und zwar in einem Revitalisierungsprogramm eine Riesenlage geworden ist. Mhm. Ich glaube, der Gerhard hat mir mal erzählt, benannt nach dem, der hat wirklich Dr. Wunsch geheißen, der dort gewohnt, das war ein Haus auf dem Hang.
Ah, daher kommt dieser
und
Name.
Der hat Dr. Wunsch geheißen. Ja, also ein volles Schieferlag in so einem Kessel drinnen im Saus, also eine beeindruckende Lage. Mhm. Und ich stehe total auf den klassischen Riesling, Dr. Wunsch. Mhm. Und ich habe das erst vor kurzem gekriegt. Und den Käse, den wir am Teller haben, der ist auch ganz, ganz selten. Also den gibt es auch nicht immer und überall. Und das habe ich probiert und habe gesagt, ja, das ist grandios. Mhm. Dort, wo der Käse herkommt, trinkt man, es ist baskisch, Taxoli. Zakoli, ich glaube irgendwie so.
Zakoli,
ja.
X ist ja normal für Tsch.
Genau, darum heißt der Käse ja Igai Chipia. Igai Chipia ist baskisch, kommt aus dem Baskenland, aus dem französischen Baskenland, ist Schafkäse, halbharter Schafkäse mit Rotschmier. Also Rotschmierkäse aus Schafrohmilch und ähnlich der Region, wo wir diesen Saint-Joseph gehabt haben. Und ja, tolle Kombination, finde ich.
Funktioniert extrem gut.
Geil.
Und hebt sie gegenseitig. Definitiv.
Sehr, sehr cool. Und das heißt, 24 hat es auch wieder einen Restsüßen Dr. Wunsch geben, weil das war, glaube ich, nicht immer so.
Ich glaube, dass er zum ersten Mal so heißt jetzt. Der hat vorher, das hat vorher anders geheißen.
Es hat einmal eine Zeit lang angegeben, wo der Name nicht drauf gestanden ist.
Nein, das ist eh dasselbe. Das ist eh der, wo er die Lage nicht draufschreiben
darf. Genau, aber jetzt
steht
es drauf.
Ne? Nein, darf nicht, das ist nur Dr. Wu und K.
Dann ist es wieder das Gleiche.
Ja. Doch, das hat es schon mal gegeben.
Hat es schon mal gegeben?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es War es 22?
Gefühlt war es 22.
Oder war es 23 sogar? Weiß ich nicht. Aber es
war, ist auf jeden Fall nicht lang her.
Genau, es hat es auf jeden Fall schon mal gegeben. Also 24 ist meines Wissens nicht der erste, sondern ich glaube der zweite Jahrgang, wo es das gibt.
Ja, vielleicht war es 23 der letzte, weil der letzte war nur ein bisschen kühler gerade.
Ja, es kann 23 gewesen sein.
Bei 24 war trotzdem ein bisschen wärmer. Aber
ja,
sehr,
deutlich,
sehr
schön. Deutlich wärmer, ja.
Aber ja, wenn man das beides einzeln kostet, komme ich trotzdem nicht auf die Kombi. Wenn es das gemeinsam dann kostet, ich verstehe es vollkommen, es passt mega, aber einzeln würde ich es nie checken. Also, cool.
Ja, das ist, es ist auch die nächste Paarung, die wir in den Ring werfen, auch spannend. Das haben wir viel angeredet schon, wie das funktionieren kann. Aber es ist immer wieder so, dass einfach, ich meine, ja gut, Geschmäcker sind sowieso verschieden, es ist subjektiv, immer. Aber natürlich kannst du dir an gewisse Sachen halten. Und das Schöne bei Käse und Wein ist ja, dass die zwar ja vom Sinn her ähnlich sind. Es sind beides jahrtausendlange Traditionen. Das eine ist fermentierte Milch, das andere ist alkoholische Gärung. Nur der Unterschied ist, Wein wird einmal im Jahr produziert. Reift unterschiedlich lang. Käse wird jeden Tag produziert. Die Ausgangslage ist halt Kuhmilch, Schafmilch, Ziegenmilch. Und es gibt trotzdem allein in Frankreich 300, 400 verschiedene Sorten. Und beim Wein ist es ja nur extremer. Mhm. Weil es ein vergorener Traubensaft. Hier gibt es verschiedene Rebsorten, aber es gibt ja hunderttausende verschiedene oder wahrscheinlich sogar Millionen verschiedene Weine dazu. Mhm. Und die Kunst der Veredelung, die gibt es ja beim Wein genauso.
Ja.
Ja, natürlich betrifft es nur ganz einen kleinen Prozentteil der produzierten Weine weltweit, aber definitiv. Und das zu finden, das ist halt einfach ein total lustiges Hobby.
Ja, also wem sagst du das?
Beschäftigung. Genau.
Aber man kommt halt da vom Hundertsten ins Tausendste. Es geht nicht anders.
Jetzt würde es mich natürlich sehr interessieren, nachdem du das ja wirklich schon seit Jahren, fast Jahrzehnten machst. Die Kombination aus Käse und Wein finden. Was sind so ein paar Tipps, die du uns und unsere Hörerinnen und Hörer geben kannst, wenn es um das Thema Kombination von Wein und Käse geht? Wo fängt man da an und gibt es ein paar so Denkmuster, die uns weitergeben kannst?
Ich meine, ja. Wir haben vorher schon eins gehört, ne? Das möchte ich schon noch sagen. Ich habe nämlich zugehört.
Sehr gut. Ich hätte gerne noch mehr.
Naja, aber das heißt, das darf einmal der Wein muss quasi dem Käse generell schon mal Herr werden, das wissen wir.
Mhm. Genau.
Was gibt es noch?
Das ist wichtig. Wichtig sind einmal generell die Temperaturen. Mhm. Ja. Wichtig ist die Weintemperatur. Das habt ihr in eurem Podcast ja schon des Öfteren besprochen. Mhm. Rotwein nicht zu warm, Weißwein nicht zu kalt. Der Käse immer temperiert. Der darf wirklich Zimmertemperatur haben.
Okay. Mhm.
Nicht so, wie man beim Rotwein sagt, Zimmertemperatur. Ja. Mhm. Der Käse darf Zimmertemperatur haben, weil er dann einfach von seiner Aromenvielfalt am besten performt. Mhm.
Vielleicht zur Info für die Hörerinnen und Hörer, die das ja jetzt natürlich nicht wissen. Du hast ja die Käse jetzt auch vorher schon mal aufgeschnitten und dann haben wir gesagt, ja passt, jetzt lassen wir sie noch eine halbe Stunde Zeit, bevor wir jetzt wirklich mit der Aufnahme beginnen, damit die auch auf Temperatur kommen. Also das ist schon so, dass ich sage, passt, wenn die jetzt gekühlt, gelagert worden, dass ich dem einmal eine halbe Stunde heraus Zeit gebe? Oder?
Genau, definitiv. Natürlich im Sommer nicht so lang, im Winter dauert es ein bisschen länger. Aber so eine halbe Stunde bis Stunde kann man das ruhig vorher raus. Kann man in einer Käseglocke lassen. Ja, werde ich auch gefragt, ist eine Käseglocke sinnvoll oder nicht? Mhm. Zum Lagern im Kühlschrank ist es nicht sinnvoll, weil sie die Käse untereinander impfen mit Schimmel, der zwar nicht schädlich ist, aber halt einfach nicht Sinn und Zweck ist. Aber heraus zum Lagern, damit es nicht so, damit sie die Gerüche nicht so verbreiten, kann man so eine Käseglocken und zum schön anrichten, kann man das auf jeden Fall machen. Mhm. Wichtig ist dieser Glaubenssatz, Käse und Rotwein gehört zusammen. Der stimmt einmal nicht. Mhm. Grundsätzlich passt zu 80% Weißwein. Mhm. Woher kommt das? Das kommt einfach aus dem Grund, dass der Käse am Ende des Menüs, entweder vor dem Dessert oder nach dem Dessert, das unterscheidet uns Österreicher von den Franzosen, da ist halt immer schon Rotwein drungen worden. Mhm. Und dann ist man nicht mehr zurückgegangen zu Weißwein, weil das schaut blöd aus oder das gehört sich nicht oder das tut man nicht. Oder ja, ist definitiv nicht so, kann man jederzeit machen, weil es geht um deinen Geschmack und um deine Experience und nicht um das, was sich gehört. Dann ist ganz wichtig, beim Käse geht es halt sehr viel um Fett, um Protein, um Cremigkeit, um Bitterness, um Süße. Und beim Wein geht es ja sehr stark um Säure, um Alkohol, um Phenolik. Und da sind die Experten, also da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Das ist wie, ich vergleiche das auch immer mit Rotwein zu Fisch. Wenn ich halt einen extrem intensiv grünen Fisch habe, kann ich mir gerne einen leichten Rotwein dazu trinken. Mhm. Das, wo auch viele sagen, nein, du kannst ja keinen Rotwein zum Fisch trinken, das geht nicht. Ja, einfach das probieren. Genau. Weiner, wichtig ist einfach beim Verkosten von so Kombinationen auch vielleicht, wenn die Rinde ein bisschen intensiver und härter wird, Rinde weglassen, so probieren. Und ja, beim Rotwein zum Käse eher Rotweine mit weniger Tannin, weil diese Tannine einfach nicht so gut mit dem Käse harmonieren. Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmen. Der Franzose trinkt zum Beispiel sehr gern Bordeaux oder Rhonweine zu Weißschimmelkäse, vor allem zu Camembert.
Wirklich?
Ja, definitiv. Wir werden das dann gleich selber erkosten beim nächsten Flight. Und zu Reblochon zum Beispiel haben wir halt Weißwein drungen. Trinken die Franzosen manchmal auch sehr gern Burgund, also Pinot Noir. Mhm, mh. Es geht eher, ich sage, wenn wir halt in Österreich sind und man hat Hartkäse, weil das geht auch ganz gut mit Tannin, oder Weißschimmel, kann man ruhig einmal zu St. Laurent zweigelt greifen, zu Pinot Noir oder in Deutschland Spätburgunder. Und bei den kräftigen Hartkäse kann man auch mal zu ein bisschen mehr Tannin greifen, da kann man auch mal Blaufränkisch nehmen zum Beispiel. Und ich trinke sowieso, also für alle, die daheim gerne mal was ausprobieren würden, Camembert und Blaufränkisch ist sowas, was eher untypisch ist, aber was sehr gut schmeckt.
Ist gleich mal notiert.
Ich glaube, das ist auch unser Stichwort für den nächsten Flight.
Go for it. Das ist jetzt wiederum nicht blind. Wir werden da als nächstes Markus Altenburger ins Glas bekommen.
Und das ist ein Wein mit sehr viel Geschichte, was mich betrifft. Und auch die Geschichte, wie ich Markus kennengelernt habe, das mich sehr an die, weißt du, wie du zuerst gefragt hast, da so Erlebnisse, das war eins davon. Es war unser Besuch im Tantris. Und damals war kein geringerer. Siehst du, wir müssen dann noch auflösen, wer der Sommelier damals war im Hanna.
Genau.
Es war kein geringerer Sommelier im Tantris als der Justin Leone. Sehr charismatischer Engländer. Also den hast du auch, ohne dass er was gesagt hat, als Engländer identifiziert. Immer sehr seine bunten Karo-Anzüge. Wirklich spitzenmäßig, hat mich sehr, sehr begeistert. Und wir, patriotisch wie wir waren, natürlich nur österreichischen Wein drungen. Und er hat uns dann gebracht Chardonnay Jungenberg. Und zwar war das Chardonnay Jungenberg, ich glaube 2010 vielleicht sogar. Und bis dorthin haben wir natürlich nicht gewusst, wer der Markus Altenburger ist. Aber unser nächster Firmenausflug ist ins Weingut zum Markus Altenburger gegangen.
Sehr gut.
Das war
also ich war begeistert.
Ungefähr 2011 oder 12, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das spielt ja keine Rolle. Und da bin ich dann mit Markus in Kontakt gekommen. Und daraus ist dann entstanden, dass ich auch seine Weine natürlich sehr gemocht, geliebt habe. Und dann hat es einmal die Situation gegeben, dass ich in seinem Keller gestanden bin. Und bei Markus spielt ja Kritschenberg und Jungenberg immer ein bisschen eine Rolle, ja, Kalk und Schiefer. Und ich bin totaler Chardonnay-Jungenberg-Fan immer noch. Definitiv. Der Wein hat sich zwar in der Zwischenzeit stilistisch ein bisschen verändert.
Hat sich der Markus ja insgesamt stilistisch schon viel verändert.
Ja, ne? Genau, definitiv. Und aber beim Blaufränkisch war es immer der Kritschenberg. Und das war, ich werde das nie vergessen, wie ich da unten gestanden bin im Keller bei Markus, wie er mit dem Weinheber eine Fassprobe vom Kritschenberg rausgegeben hat. Und das war, glaube ich, 2008, 2009, was da im Fassl war. Und das hat mich komplett geflasht. Also das war auch was, wo ich wieder so richtig neugierig geworden bin. Wie gibt es das? Wo kommt das her? Ja, und jetzt haben wir Kritschenberg 2021 im Glas.
Und der steht extrem gut da. Also ich finde die Nasen alleine
ja, geil. Und die Nasen ist auch sofort Markus Altenburg.
Absolut.
Also, da bist du so dort, finde ich. Also das kannst 100%. So schön sofort ausriechen, wo das hingeht. Super. Es zieht dich halt einfach rein. Also diese pure Frucht mit dem Touchflüchtige da drüber, zack, und gehen wir, das schreit schon noch Soft. Mega.
Und dann ist es am Gaumen auch genau das. Mhm. Du hast da so viel schönen Soft, der sofort aufmacht. Der ist sofort da. Du hast trotzdem diese Leichtigkeit, die der Markus Altenburger schafft, in den Blaufränkisch reinzubringen. Und trotzdem ist das Ding halt, es macht einerseits extrem viel Spaß und es ist sehr, sehr ernsthaft gleichzeitig. Mhm. Und dass du das schaffst, diese Brücke zu schlagen, das finde ich immer wieder faszinierend. Ja. Hinten dran so ein bisschen was von dem Tannin natürlich trotzdem da, es ist Blaufränkisch after all. Schöne Säure natürlich,
aber 21, trotzdem, danke. Das Tannin ist ja schon schön eingebunden. Herrlich. Obwohl das noch sehr jung ist.
Ja.
Weil 21 ist, hat er für Blaufränkisch noch immer kein Alter. Ja.
Herrlich.
Sehr, richtig, sehr schön. Gut.
Mhm. Und das ist auch das, was ich am Kritschenberg so sehr liebe. Das hat für mich immer was Würzigeres, Maskulineres als wie der Jungenberg Blaufränkisch, der für mich immer der Fruchtigere war. Mhm. In meinem Empfinden war das immer so. Und ja, und irgendwann, wenn man sich mal auf was einschießt, dann
bleibt es auch.
Dann bleibt es auch so.
Und jetzt ist ich da dazu einen Camembert.
Wir, und zwar machen wir das folgendermaßen. Mhm. Wir dann bitte die Rinde auch da wegschneiden und nehmen dann das Käsestück in den Mund und zerdrucken das mit der Zunge. Man spürt dann nämlich auch noch, das was ein guter Hinweis ist auf eine gute Reife beim Käse, ein bisschen einen Kern. Mhm. Ja, ein Kern ist immer ein Zeichen. Je weiter fortgeschritten der Kern verschwindet, desto fortgeschrittener ist die Reife des Käses. Also wenn ihr es auf dem Käsewagen seht. Und dieser Camembert ist jetzt natürlich auch schon gut temperiert und hat auch diesen Kern, wenn man mit der Zunge das zerdrückt. Und dann einfach einen Schluck von dem herrlichen Blaufränkisch dazu und dann einfach die Meinung sagen.
Das ist total lustig, finde ich, weil ich finde das... Der Käse, der legt sich fast ein bisschen rund um einen Wein in dem Fall. Also ich finde fast, dass diese Schmelzigkeit von dem Camembert, dass es ein bisschen um den Blaufränkisch rund legt, das Tannin nochmal ein bisschen abfedert und vor allem diese Körnigkeit vom Tannin, die du jetzt ohne Käse hast, das ist jetzt nochmal viel feiner fast geworden.
Mhm. Voll, das wird ein Wein ins Seidenpapier backen.
Ja, genau.
Es ist auf jeden Fall ja, einfach mal was zum Probieren. Und die Säure ist natürlich sehr, sehr gut jetzt beim Wein zum Käse, weil der Käse eben sehr üppig ist.
Ja, ja, klar.
Muss man sagen. Und der ist auch sehr intensiv, der Käse.
Es ist schon, das definitiv. Hat Power, das ist sehr intensiv. Ja. Und dadurch, dass der Blaufränkisch so auf der feinen Seite ist und so auf diese Säure und wirklich schon ein Strukturwein in sich, funktioniert das wunderschön, aber halt immer auf dieser Markus Altenburger halt auf dieser tänzelnden Seite.
Genau, auf der feinen Seite. Sehr, sehr schön.
Auch wiederum was, auf das war ich nie gekommen natürlich, aber
nein.
Geil.
Erzähl mal, wo ist denn der Camembert her genau?
Camembert ist nördlich, nordwestlich von Paris.
Normandie.
Hm. Camembert ist wahrscheinlich der meistproduzierteste Käse weltweit, aber es gibt ihn weltweit. Hm. Allerdings muss man eins dazu sagen, Camembert der Normandie muss zu 100% aus der Normandie sein, produziert von normannischen Kühen, aber nicht aus Rohmilch. Er muss nicht als Rohmilch sein und hat trotzdem als AOP-Siegel.
Mhm. Das ist, damit die Amerikaner den auch kaufen können.
Das AOP-Siegel ist in dem Fall, also das ist eins oder das bekannteste Siegel für Käse, also dieser Herkunftsnachweis. Und Camembert ist, denn was wir am Teller haben, ist ein Fermier-Käse. Übrigens alle, die wir jetzt gehabt haben, sind Fermier-Käse. Was heißt das? Von einem Bauernhof, von den hofeigenen Tieren am Hof produzierter Käse. Mhm. Also quasi das große Gewächs unter den Weinen. Und es gibt dann nur artisanal, das ist quasi, wenn der Bauer von den Höfen rundum die Milch annimmt.
Mhm. Ah, okay.
Genau, es gibt dann nur Molkereien. Mhm. Und für das, was Frankreich sehr bekannt ist, an Klosterkäse.
Ja.
Mhm. Klassisch der Citeaux oder Tamier. Mhm. Das sind Klosterkäse, die von Mönchshand meistens gewaschen, sind meistens mit gewaschener Rinde, genau. Und Camembert, dieser Camembert ist ein Fermé-Käse und das ist von der Familie Mercier. Camembert wird in 5 Schritten hergestellt. Und zwar wird Camembert so hergestellt, dass die Milch gesäuert wird und dann anschließend Lab dazugegeben wird. Und dann logischerweise trennt sie die Molke vom Bruch, also das Flüssige vom Festen. Mhm. Und dann wird das, und ich habe mal gehört, man braucht Wochen, bis dass man dieses Schöpf mit der Schöpfkelle, Camembert wird in 5 Schritten hergestellt mit der Schöpfkelle, so dass man das richtig timed in die Formen gießt und dann wird das presst und dann entsteht eigentlich immer 250 Gramm, das Ziel ist ein 250 Gramm schwerer Käse, der dann in einer Holzschachtel, das ist auch vorgeschrieben, in einer Holzschachtel drinnen verbockt wird und dann entweder verkauft wird, also der ist dann sehr jung, wenn der Camembert ganz einen weißen Schimmel hat, wenn er noch ganz fest ist, und nur alles nur Kern ist quasi, dann ist das noch sehr jung, dann kann das noch reifen. Oder er wandert zum Affineur in den Keller. Der Affineur hat spezielle Reiferäume dafür und dort wird der Käse dann noch weiter veredelt zu einem Ergebnis, wie es wir da dann haben. Ja, der ist dann nur mehr ein paar Wochen affiniert worden. Und so ist Camembert die Symbolik mit wahrscheinlich mit der Flussfahrt in Paris und mit der Bordeaux-Flaschen so zum Sinnbild von Frankreich waren.
Ja, dieses Bild, das ist ein gutes.
Genau. Baguette noch dazu. Dann passt das schon.
Das kann man schon machen. Na, Camembert ist einfach herrlich.
Ja, vor allem so. Also, das hat halt natürlich jetzt nichts mit dem zu tun, was man landläufig unter Camembert kennt. Ne? Das ist schon
auch. Supermarkt Camembert ist halt einfach etwas anderes.
Ja. Ich
weiß nicht, ob du das in die gleiche Kategorie überhaupt stellen darfst. Ich
glaube nicht. Eigentlich nicht, nein. Das ist eher eine Frage, die mir noch so ein bisschen auf der Zunge liegt. Wie geht es dir dabei, wenn du jetzt sagst, du kriegst irgendwo Käse? Bist du dann auch so, dass du sagst, eigentlich kann ich das alles nicht mehr essen, weil ich kenne halt, wie weit das gehen kann? Wie geht es dir damit, Käse?
Also bei mir ist es das so, dass ich esse genauso gewöhnlichen Käse. Ist einmal ein blauer Gouda oder ein blauer Monseer. Aber ich tue mir es jetzt nicht mit Absicht heim und isst es dann. Ja, also das ist einfach, weil es in der Familie.
Bei den Schwiegereltern gibt es halt manchmal einen Käse und den musst du essen. Verstehe
ich. Genau so ist es, ja. Nein, also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, nein, auf keinen Fall. Und
ja, das eh nicht, aber ich finde, man entwickelt halt dann so ein Qualitätsverständnis, klar, wo man sich schwer tut, jetzt zu sagen, ja, passt, ich gehe in den Supermarkt und kaufe Käse ein, also würde es um nichts gehen.
Ja,
wenn du mal gesehen hast, was da dahinter ist. Ne?
Das ist natürlich auch wie beim Wein, ja. Also wenn ich halt mit einem Freund bin ansitze und der tut mir ein Stück Käse und dann Wein her, was Gewöhnliches, dann tue ich das gern mit einem Essen und Trinken, weil mir geht es um die Gesellschaft mit meinem Freund und ich tue dann nicht analysieren und anfangen und sagen, ja, eigentlich war das so, so und so. Also das muss auch nicht sein. Aber wenn ich mich dann damit auseinandersetze, dann setze ich mich schon gescheit mit. Und wenn wer kommt und sagt, ich soll mich damit auseinandersetzen, ich habe das sehr oft, dass ich Käse kriege oder Wein kriege und sage, ich soll mich damit auseinandersetzen, dann tue ich schon ehrlich Feedback geben, was ich mir denke dabei. Ja. Also das auf jeden Fall ist ja.
Ich glaube, so gehört es auch gemacht, finde ich.
Ja, genau. Das machen wir sehr gerne. Wenn wir irgendwelche Weine zugeschickt kriegen, von entweder Hörerinnen oder Hörern oder Winzerinnen und Winzern, ist es einfach super spannend für uns, neue Sachen kennenzulernen.
Verkostet wird alles.
Ehrlich gefeedbackt. Ganz einfach.
Wichtig, finde ich schon.
Es wird alles verkostet, es wird alles möglichst so geschaut, dass man das irgendwo sich selbst dann von Partner oder Partnerin halt so hinstellen lässt, dass das auch ohne, dass man schon vorher weiß, wo es herkommt quasi, man muss ja eine Meinung bilden kann und dann gibt es ehrliches Feedback dazu. Ja.
So ist es. Was mich noch interessieren würde, hat es auch so eine richtig glorreiche Wein- und Käse-Kombination gegeben, die du nur immer in deinem Kopf hast? Die eine Kombination, die du einfach immer und immer wieder gerne essen würdest.
Du meinst so diese Fallback-Lösung, wo du sagst, wenn der Tag richtig geschissen war, wenn alles scheiße war, dann nehme ich den Käse und den Wein und dann weiß ich, ist alles wieder gut.
Genau, die geht immer.
Das ist eine schwierige Frage.
Ja, wir wissen es, aber es ist.
Das ist extrem schwierig, aber ich versuche, dass ich eine Kombination Austernehmen, die vielleicht ungewöhnlich ist, aber die mich sehr begeistert und wo ich auch glaube, dass nach einem stressigen Tag mich Firi reißt. Firi reißen ist oberösterreichisch und heißt nach vorne bringt.
Sehr gut. Danke fürs Übersetzen. Irgendwie brauche ich ab und zu, wenn der neben mir sitzt und sagt, was die Kede da jetzt meint, ist das und das und das.
Es ist Brillat Savarin, ein Weißschimmelkäse, ein Doppelrahmstufen, sehr fetter Käse. Und zwar gemeinsam mit einem Süßwein aus dem Tokai. Und zwar war das Oremus 3 Butonjosch 2008 und Rohmilch Brillat Savarin wird auch sehr gerne aus pasteurisierter Milch hergestellt, weil den auch schwangere Frauen essen dürfen.
Ah, okay.
Genau. Das ist so wie Rohmilch ja nicht. Und Brillat Savarin ist so ein Käse, ich weiß nicht warum, der pasteurisiert hergestellt wird, aber in dem Fall war es ein Le Cru, also Rohmilchkäse und mit Süßwein. Das war grandios.
Ganz ehrlich, Fett und Zucker hat noch immer gut funktioniert zum Firehorn.
Das stimmt. Ja. Es macht vollkommen Sinn.
Ja, und auch ein bisschen trotzdem eine Säure, auch wenn man es nicht so schmeckt, eine gute Säure trotzdem. Und ja, ist ein Versuch wert daheim. Mhm.
Und in welche Richtung geht der Käse so ein bisschen zum Vorstellen?
Der Käse hat ein sehr vom Teig und Rindenverhältnis. Der Käse ist eher hoch, ist ein 600 Gramm schwerer. Mhm. Ein sehr hoher Käse mit einer dünnen Rinde. Und am sehr, sehr, sehr fetten, sahnigen Teig, weil während der Käseproduktion zusätzlich Sahne angereichert wird. Mhm. Genau, ist einer der fettesten Käse benannt nach dem Herrn Brillat Savarin aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Ein Gourmand und ein Gourmet gleichzeitig, oder eine gute Figur gehabt. Und genau, entwickelt worden. Ich glaube, dass Pierre Androuet sogar im Spiel war bei der Entwicklung und bei der Namensgebung irgendwie so. Habe ich das einmal in Erinnerung. Mhm. Ja. Aber eine lässige Kombination.
Mhm. Sehr gut. Ich habe jetzt sehr, sehr viel gelernt, das taugt mir.
Ja, ich habe eine letzte schwierige Frage. Mhm. Wenn du dich entscheiden müsstest, ist es Wein oder ist es Käse? Ist ganz gemein, ich weiß, weil niemand will das, aber.
Das ist genauso, wie wenn man die fragt, Weiß oder Rotwein. Ah, du gehst Richtung Rotwein.
Das ist für mich eine extrem einfache Frage, entschuldige.
Stimmt, für normale Menschen.
Also, ich fange ja immer an mit Blaufränkisch, Nebbiolo, Cabernet Franc. Syrah. Ja,
also. Fair.
Nein, es ist Käse.
Es ist Käse.
Käse.
Also eine sehr klare Antwort.
Naja, man muss sich entscheiden. Es hilft ja nicht.
Ja. Nein, man wirst gar nicht herum da, sondern.
Es ist ja fiktiv. Also.
To the point.
Ja, zum Glück ist es fiktiv. Das ist der große Vorteil. Egal, was du uns da jetzt erzählst, am Schluss hast du trotzdem beides.
Genau. Und das ist ja das Schöne dran.
Sehr cool. Meine Fragen sind beantwortet. Lieber Patrick,
vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir da ein bisschen in deinem Handwerk quasi zum Schauen, wie du uns das näher bringst. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie so ein Genussabend mit dir jetzt da ablaufen kann. Weil jetzt haben wir so ein bisschen ein Gefühl,
ja, voll,
was du für eine Persönlichkeit bist und was du für unterschiedliche Sachen machst und wie du auf die Kombinationen so ein bisschen kommst und was dir selber taugt, finde ich. Das ist schon sehr, sehr spannend.
Und auch wie richtig tief cool dein Wissen ist. Ja, das ist schon sowieso arg. Das finde ich schon immer wieder faszinierend.
Man merkt schon, du bist so ein Mensch, wenn der mal da irgendwo reinfällt und was findet, was spannend ist, dann bist du komplett drin. Ne?
Ja, das ist leider oder Gott sei Dank so, dass ich mich dann ziemlich einfrisse. Ja.
Ich würde Gott sei Dank sagen, ich finde das immer ziemlich cool. Also zumindest für alle, die was das dann irgendwie genießen und konsumieren können, ist natürlich optimal.
Definitiv Gott sei Dank.
Ja, wunderbar. Dann hätte ich gesagt, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Weinvorschläge von euch oder auch Vorschläge von Leuten, mit denen wir unbedingt sprechen sollten in unsere Sonderfolgen.
Genau.
Die könnt ihr uns gerne schicken an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte die Weintipps, die Persönlichkeiten könnt ihr uns beiden schicken, aber die Weintipps bitte immer nur an eine oder einen, weil sonst ist keine Überraschung mehr. Das wäre natürlich dann nicht so lustig. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt und natürlich, wenn ihr uns dort bewertet. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.